Eine fantastische Sendung, Almost Daily, wartet auf euch. Ich habe tolle, na, es sind keine Gäste, die dürfen, eigentlich sind die Regulars. Warum lachst du? Okay, wir legen einfach los, komm.
Regulars.
Daniel Budiman. Budiman ist richtig, ne?
Ja.
Oder ist das so ein Internet-Nickname, Booty Man oder sowas?
Nee, Daniel.
Daniel ist der Nickname.
Daniel B. Ich kenne tatsächlich aus meiner Heimat, der hat sich...
ganz kurz. Nils Bohmhoff.
Ja. Aus Versehen richtig.
Sag. Nils, Daniel, Nils.
Daniel.
Daniel, Nils, okay.
Etienne Bardet auch dann, ne?
Bardet.
Ja.
Sorry, ich wollte
nicht. Ich finde, du siehst heute aus wie Hip-Hop. Das können die Leute, die das nur hören, nicht einschätzen. Macht euch ein eigenes Bild. Ich finde, du hast heute einen geilen Hip-Hop-Vibe.
Ich bin Hip-Hop.
Ja.
Ich finde, es ist so ein bisschen, wir sind so, wo ist die Energie? Ich spüre gerade keine Energie. Ich habe das Gefühl, für alle Leute, die es über Podcast hören, ich habe das Gefühl, ihr seid alle richtig müde und durchgenudelt und so.
Sprichst du jetzt uns unmittelbar an oder sprichst du generell die Podcast-Landschaft an?
Nee, also alle. Ich höre keinen anderen Podcast, weil ich der Meinung bin, Podcasts setzen sich nicht durch, aber ich sehe das ja, ich sehe euch ja hier und ich sehe zu meiner Linken Daniel Budiman mit einem Kaffeebecher, sitzt da auf seinem Platz und ich merke richtig, es fällt ihm schwer, so er hat direkt vor der Sendung nochmal den Kaffee gezogen, weil er so ein bisschen einfach erschöpft ist. Zu meiner Rechten Eddie, der sowieso so einen gewissen Dauerzustand auch in der Erschöpfung hat. Aber so, warum seid ihr heute so extrem?
Du hast heute wache Augen.
Ja. Wache Adleraugen.
Ja, du bist so, man merkt schon, du bist bereit, aufs Eis zu gehen, ja. Erste Offense-Line.
Ja. Haben Falken nicht bessere Augen als Adler?
Ja, also es gibt tatsächlich Augologen, die das mal untersucht haben. Ja,
wen gibt's? Ernsthaft, Augologen.
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 Ja, also es gibt Augologen, Humanaugologen und Veterinäraugologen. Und
warum stellst du solche
Onkologie-Augologen?
Du weißt doch, was passiert, wenn du Sachen zu Tieren fragst.
Ja, jedenfalls, die Onkologie-Augologen sind diejenigen, die Vögelaugen untersuchen.
Onkologie ist Krebs?
Für die Vögelkunde.
Ja.
Krebsblut.
Genau.
Doktoren.
Ja.
Ja, jedenfalls kommt es auf die egal.
Um auf deine Frage zu antworten, ich finde absolut, ist es wichtig, wenn man sich andere Podcasts anhört, die sprotzen immer nur so von Energie. Das ist auch ermüdend.
Die sind der Low Energy
Podcast. Andere Podcasts sich anhört, wie krass die immer Bescheid wissen und wie viel Energie sie aber auch scheinbar in ihren Alltag und in all ihre Tätigkeiten irgendwie reinsetzen, kann für manche Leute ermüdend sein. Und ich finde es gut, dass wir eine Alternative dazu anbieten. Ich finde das für absolut in Ordnung, dass wir einen Podcast anbieten, wo Leute sich auch einfach mal selber sagen können, so, aha.
Sie wollen sich mehr bewegen und gesünder leben, aber auch häufiger entspannen? Die App TK Coach unterstützt Sie dabei. Mit kurzen Übungen für die bewegte Pause oder den 8-Minuten-Workouts mit Olympiasieger Fabian Hambüchen. Finden Sie Ihre innere Mitte dank einer Runde Anti-Stress-Yoga oder mit vielen kurzen Atem- und Entspannungsübungen. Das alles und noch viel mehr in der App TK Coach. Jetzt einen Monat lang testen. Für TK-Versicherte kostenlos.
Ne? Wo man sich nicht schuldig fühlen muss, wenn man das jetzt sieht oder hört und man denkt sich, wow, selbst diese energetischen Power-Karrieristen wie wir haben mal so Tage, wo wir ein bisschen durchhängen.
Ja. Aber das ist ja immer nur dann, wenn wir auch Almost Daily aufnehmen. Also das ist
die absolute Ausnahme, dass wir mal einen Durchhänger haben. Ja. Ansonsten ist
menschlich
immer...
Menschlich ist das einfach. Menschlich und authentisch. Und ich kenne viele Leute, die in der Medienbranche arbeiten, die im Podcast-Business sind, die immer versuchen vorzugeben, sie hätten unendlich Power. Sie wären quasi He-Man immer in dem Moment, wo die Energie durchs Schwert fährt. So immer dieser eine Moment. Und wenn dann die Sendung vorbei ist, dann klappen die so zusammen. Und wir sind halt schon vor der Sendung zusammengeklappt. Und das ist authentisch.
Das lieben die Leute.
Du holst die damit ab, die Menschen. Aber ich wollte mal fragen, was ist es, was euch am meisten ermattet? Also für diese Müdigkeit, diese schweren Glieder, was ist es, was euch so...
Ich kann es dir ganz klar sagen.
Ja.
Menschen und Hamburg.
Okay, also Menschen in Hamburg?
Das schließt das ja nicht aus.
Das ist auf jeden Fall dann natürlich die Kombo. Aber es ist so, generell andere Menschen saugen viel Energie.
Mhm.
Und einfach, ich merke jetzt, dass Hamburg, also mit diesem, ich bin zu dem Ergebnis gekommen, dass hier im Norden 3/4 des Jahres Kackwetter ist. Und langsam, nach, ich weiß, ich wohne jetzt fast 15 Jahre oder so hier, ich glaube, der Punkt ist erreicht, wo ich nicht mehr kann. Ich ertrage es nicht mehr, Wind und Regen zu sehen und graue Wolken. Mhm. Und deshalb werde ich umziehen nach Bremen. Mhm.
Ja.
Finde ich gut. Finde ich gut. Ein Stück weit nach
ab. Aber ich habe auch gehört, dass da auch Menschen sind.
Ja, aber andere. Das ist ja der Hamburger.
An sich.
Das ist schon auch so ein bisschen. Das ist, weil die. Du wirst es wissen, deine ganze Familie kommt ja aus dem Nordangelsächsischen. Die Fugger.
Onkologie.
Jedenfalls, die sind ja hier. Die kommen ja, das ist ja ein Volk von Seefahrern im Prinzip. Die haben ja, also Hamburg wurde ja gegründet von Seefahrern im Prinzip, die ihr ganzes Leben lang im wilden Meer gelebt haben. Und die sind dann irgendwann hier aufs Festland gekommen, haben gedacht, Alter, ist das geil hier. Guck dir mal an, wie gut das Wetter ist. Und so, weil es natürlich, wenn du vom Schlimmsten kommst, dann ist natürlich das Zweitschlimmste für dich eine deutliche Verbesserung. Ich hingegen komme aus dem Sunshine State Frankfurt, wo, klar, manchmal sieht man die Sonne nicht wegen den Hochhäusern. Aber ansonsten ist da natürlich, die Leute sind gut drauf, laufen in kurzen Hosen, Bikinis und so weiter. Das ist für mich ein Kulturschock hier.
Aber was ist denn eigentlich die Geschichte von Frankfurt? Also wenn Hamburg als Hansestadt angefangen hat und du ja sagst, ein Volk der Seefahrer.
Hanse war das, was ich gesucht habe.
Hanse, okay. Mhm.
Mhm. Nee, ja.
Es gibt 27 Hansestädte, wusstet ihr das? Wusste ich nicht.
Es werden auch immer mehr.
Nein.
Was genau sind Hanse?
Hanse ist ein Verbund der Seefahrer damals gewesen. Also es ist wie so eine Art Gewerkschaft, nur es war halt die Hanse. Das heißt, die haben untereinander, Städte konnten daran teilnehmen oder dann, die haben sich dann unter der Hanse verbündet und dann wieder haben alle anderen Hansen.
Die haben sich unter der Hanse verbündet.
Die Hanse ist wie eine Gewerkschaftskammer.
Ich glaub dir, was du gerade gesagt hast, weil ich es nicht besser weiß.
Ich habe das irgendwann nachgelesen, aber jetzt in diesem Moment werde ich mir unsicher, ob das wirklich so stimmt.
Nils, du weißt das.
Nils weiß das.
Das ist, was Budi sagt, ist so zur Hälfte richtig. Das ist ein Zusammenschluss von Handelstreibenden, die, es kommt aber, der Name Hanse kommt tatsächlich nicht von Handeln, wird es ja irgendwie Handel heißen oder so, sondern das wurde gegründet von zwei Leuten, deren Nachnamen ich nicht mehr kenne.
Hans und E.
Aber sie hießen beide Hans. Und das waren halt die beiden Hanse.
So, Hans
und die
Hanse. Ellie Hansen.
Hans, ja, der, was weiß ich, nennen wir es Hans Hansel und Hans Hansel. So, jedenfalls, das war so ein Verband. Und dann haben sich natürlich verschiedene Städte, so vornehmlich die wirklich, also Hamburg,
Lübeck, Bremen, Rostock,
Wilhelmshaven.
Lüneburg gehört auch mittlerweile dazu, wo man sich
fragt. Wer sind dann die Fugger?
Die Fugger?
Die gibt's. Ja, ich weiß, es gab ein Spiel.
Die Fugger, ja. Die sind besiegt worden von den Hansel.
Die Fugger gibt's und dann gibt's noch eine. Es gibt die Hanse.
Die Patrizier. Und dann die Merowinger. Okay, Geschichte ist auf jeden Fall auch etwas, was wir sehr gut können.
True Story. Ich habe ja, Geschichte Leistung gehabt. Und ich habe ja zwischenzeitlich in der Oberstufe einmal die Schule gewechselt für 4 Wochen, weil ich dachte, in der anderen Schule wird's geiler. Und dann war es da schlimmer und dann bin ich wieder zurück auf meine alte Schule gewechselt.
Ging das echt?
Ja. Und dann bin ich in den Geschi-Leistungskurs gekommen und dann hatte ich aber natürlich so, weiß ich nicht, 4, 6 Wochen, ich weiß nicht mehr genau die Wochenzahl, hatte ich natürlich Unterricht verpasst. Und dann hat mein damaliger Geschi-Leistungslehrer, der das eh nicht geil fand, also der mochte mich nicht und fand es nicht geil, dass da jetzt nach 6 Wochen neuer Schüler kommt. Und dann hat er gesagt, okay, dann musst du das alles nachholen, was wir in den 6 Wochen gemacht haben. Hat mir so ein Buch gegeben, ich weiß nicht mehr, wie das hieß, das war so 450 Seiten.
Rillion.
Das sind meine. Naja, und das war, ich war keine Ahnung mehr, und da ging es auch, es war schon ein richtiger Roman, also eine fiktive Geschichte, die aber irgendwo im Mittelalter gespielt hat, keine Ahnung, über irgendwelche Bauernfäden und was weiß ich. Und ich sollte das lesen und dann ein Referat darüber schreiben. So, und wer mich kennt, weiß, ein 450-Seiten-Buch zu einem Thema, das mich nicht interessiert, ist.
Waren das die Säulen der Erde vielleicht?
Nee, von Ken Follett?
Ja, ja.
Nee. Das
ist Hammer, das Buch, Alter.
Ja, aber nein, es war irgendein pädagogisch wertvolles.
Nee, weil dann hätte ich gesagt, cooler Lehrer, deswegen.
Nee, es war aber kein cooler
Lehrer. Ja, scheiße.
Es war ein stinklangweiliges, trockenes Buch so. Und dann hatte ich aber meinen guten Kumpel Kolja. Und dann habe ich gesagt, ey Kolja, du interessierst dich doch da voll für. Willst du nicht mal das Buch lesen? und mir dann mal so auf 2-3 Seiten schreiben, worum es da geht. Kolja hat's gemacht. Kolja hat sozusagen das Referat für mich, das Buch gelesen und das Referat geschrieben. Als ich dann abgegeben habe, ich eine 3 gekriegt, da war ich ein bisschen pisst auf Kolja. Ich dachte, was, nur eine 3? Bruder.
Ich habe Déjà-vu, ich glaube, das hast du schon mal
erzählt. Hab ich glaube ich schon mal erzählt, ja. Und dann habe ich das wirklich so abgegeben, bis heute.
Dank. Bist du sauer, dass es nur eine 3 war? Ja.
Nee, aber die eigentliche Geschichte. Die Vorstellung, das, stell dir mal vor, ich komme zu Nils.
Ja.
Also nur mal, um zu zeigen, wie unterschiedlich Menschen sein können. Ich würde zu Nils kommen und sagen, ey Nils, liest du dieses Buch für mich, 450 langweilige Seiten, und schreibst mir dann ein Referat. In welchem Universum, wie viel Paralleluniversum müsste es geben, dass ein Nils Bomhoff sagt, klar, mach ich für dich?
Ja, ich find's erstaunlich, dass ich in dieser Geschichte der Bad Guy bin, obwohl du der faule Köter bist, der mich missbrauchen möchte. Und trotzdem schaffst du es irgendwie, dass ich dabei schlecht wegkomme. Nein,
aber es ist einfach, ich hätte es ja auch nicht gemacht.
Nee, niemand. Ja, ja, außer Kolja vermutlich niemand. Ja. Es gibt manchmal so nette Menschen, wobei der Witz ist, ich habe ja, als du damals die Geschichte schon mal erzählt hast, habe ich ja mit einer ähnlichen Geschichte
gekontert,
dass ich das tatsächlich mal für jemanden gemacht habe. Und deswegen das auch nie wieder gemacht habe, weil das einfach keine, weil das hinterher mich überlegt, warum habe ich das eigentlich gemacht?
Nee, das heißt du vielleicht Kolja und das ist alles ein Paralleluniversum.
Aber was ich an der Geschichte tatsächlich wesentlich interessanter finde, was du einfach so auslässt, ist, dass du die Schule wechselst und dann 4 Wochen später wieder zurückkommst, so wie so ein Spieler von Borussia Dortmund, wo man sich denkt so, okay, warte mal, das ist doch eigentlich viel interessanter. Also du verlässt die Schule, verlässt die Klasse und dann kommst du aber mit einem Walk of Shame 4 Wochen später wieder zurück und denkst, also das ist doch, wie ist das denn gewesen? Dein erster Schultag in der alten Schule ist doch das eigentlich Interessante.
A Walk of Shame weiß ich nicht, Kolja,
hat mir die Arbeit geschrieben. Also der Grund, warum ich gewechselt bin, ist vielleicht erstmal interessant, ist, weil ich hatte mir einen Ruf erarbeitet, sehr früh in den jungen Jahren als Klassenclown und Quatsch mal, ich hatte unendlich viele Klasseneinträge und viele Lehrer waren schon sehr voreingenommen, weil ich schon bekannt war. Hm. So, ne? Und zum einen war das so ein Thema, ich hatte keinen Bock mehr, dass ein Lehrer reinkommt und sagt, ach, der Etienne oder so. Weil ich war in der Oberstufe eigentlich schon gemäßigt, aber der Ruf hing mir noch hinterher. Das war ein Punkt. Der zweite Punkt war, dass ich war auf einem sehr schweren Gymnasium und viele meiner Freunde sind gewechselt auf andere Schulen. Es war auch so ein bisschen, ganz ehrlich, wir waren eine uncoole Schule. Wir waren nicht die coolste Schule. Es gab coolere Gymnasien.
Es klingt wie eine Streberschule. Es klingt so, als wenn du dich für Ravenclaw entschieden hättest und hättest eigentlich lieber Hufflepuff machen
Genau,
können.
So war es auch. Und alle Coolen, die Graffiti-Sprüher, die Kiffer, die Rapper, sind alle auf andere Gymnasien gegangen. Mhm. Und irgendwie war dann so in der Oberstufe, dachte ich so, ja, ich habe auch keinen Bock mehr. Und ich habe auch ein bisschen hochgepokert. Ich habe gedacht, ehrlich gesagt, damals war ich halt jung, ne, weiß ich, 17 oder so, und habe gedacht, ich wechsle auch. Unterbewusst wollte ich, dass die mich bitten oder hoffen, dass ich bleibe oder irgendwie so, was aber keiner gemacht hat. Und dann bin ich auf die Bettina, wo Arno übrigens sein Abi gemacht hat, auf die Bettina-Schule in Frankfurt. Und dann kam ich dahin, da hatte ich dann erstmal meine komplette Zweitwahl an Lehrern gekriegt, also konntest wählen. Meine Cousine war auf der Schule, sodass ich wusste, die haben mir dann gesagt, welche Lehrer ich nehmen soll, welche cool sind, welche nicht cool sind. Du konntest immer Erstwahl und Zweitwahl machen. Und da ich aber natürlich der Neue war, haben die gesagt, scheiß drauf, der kriegt nicht die Erstwahl. Habe ich nur die Zweitwahl gekriegt, also nur die Kacklehrer gekriegt. Und meine Tutorin damals, meine Ansprechpartnerin, Frau Wirwas, hat dann zu mir noch
Frau Wirwas?
Ja, die hieß so. Frau Wirwas, ja. Die kam in der ersten Stunde, hat die mich zu sich genommen und gesagt, ah, sie wechseln wohl hier von der Musterschule, weil sie denken, sie können hier ein einfaches Abi machen. Da werden sie sich aber umgucken. Das Erste, was sie zu mir gesagt hat. Die hat mich auch einmal aus dem Raum rausgeschmissen, die war auch meine Englischlehrerin, hat mich einmal rausgeschmissen, weil ich egal. Und dann fing das schon so an, dann waren da auch lauter Leute in der Klasse, so, ich will nicht, so coole, also es waren dann halt auch wirklich coole Leute. Und die waren alle, die haben mich mit dem Arsch nicht angeguckt. Ich habe nicht so richtig
Anschluss
gefunden. Direkt, und auf meiner alten Schule hatte ich meine Clique, da waren alle meine Freunde, da habe ich mich echt, von den Leuten her habe ich mich wohlgefühlt, nur von den Lehrern nicht. Und mein Schulweg zum neuen Gymnasium war immer an meiner alten Schule vorbei, mit der Straßenbahn. Ich bin dann vorbeigefahren und dann habe ich da einen Göster, einen Kolja, alle sehe ich dann da so vor der Schule. Und ich bin dann aber immer so weitergefahren und das hat mir richtig, und ich habe gedacht, oh, am liebsten würde ich jetzt da zu meinen Jungs. Und dann bin ich wieder in die neue Schule, da war ich nobody, keiner kannte mich.
Aber das wolltest du ja.
Ja, aber
vielleicht dann eben auch nicht.
Also, ich habe es ausprobiert, ja, und habe dann aber festgestellt, habe ich so 4 Wochen lang das gemacht und ich war todunglücklich. Und dann hat meine Mutter gesagt, wenn du so unglücklich bist, dann frag, ob du zurück zur Musterschule wechseln kannst. Und dann habe ich den damaligen Oberstufenleiter, Herr Pareik, ich kann mal alle Namen noch, angerufen und habe gesagt, ich will zurück. Und der mochte mich noch so. Ich hatte den nie als Lehrer, aber mit dem kam ich immer gut aus, war der Oberstufenleiter. Und dann saß ich bei dem und das war halt ganz geil, weil der hat dann gesagt, okay, jetzt sind natürlich alle Kurse schon vergeben, alle so, und hat gesagt, sag mal, welche Fächer du willst, du siehst hier welche Lehrer und dann
können wir endlich los.
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen. Oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Und das war natürlich geil, weil ich kannte natürlich in meiner alten Schule alle Lehrer. Und dann habe ich mir natürlich die Fächer ausgesucht, nur mit den geilsten Lehrern. Nur wo ich wusste, die mögen mich oder die sind einfach oder so. Deshalb habe ich Bio-Leistung genommen, weil ich dann Mathe abgewählt habe, Chemie abgewählt habe, Physik abgewählt habe. Es ging damals noch. Ich glaube, ich war der letzte Jahrgang, wo man Mathe abwählen konnte. Habe dafür Bio-Leistung bei einem Lehrer genommen, wo ich wusste, der ist cool. Das war dann mein naturwissenschaftliches Leistungsfach. Und dann bin ich zurück. Und wie gesagt, der Geschi-Lehrer war so ein bisschen der Wehmutstropfen, aber dann war ich wieder zurück und
ja. Ja, interessant. War für mich niemals eine Option, irgendwie eine Schule zu wechseln. Da bin ich, glaube ich, Veränderungen gegenüber nicht aufgeschlossen genug.
Und bei uns gab es gar keine Alternative. Also wir hätten in die Nachbarstadt fahren müssen, jetzt nicht Dorf. Ja. So, es gab halt mal dann Realschule, ja, irgendwie, aber als Gymnasium ich wohnte auch immer direkt neben der Schule, deswegen war das für mich gar nicht so. Ich wusste nicht, dass ich die Wahl hätte, sagen wir so. Also das war nie Thema so, ne? Also ich bin in der 8. fast kleben geblieben, da habe ich einen fetten Arsch von meinem Bruder bekommen damals. Mhm. Also, weil ich auch eher so trotzmäßig von wegen, ja, fickt euch Schule, so, ne? Ich hatte einen Lehrer, Physik, Mathe, der hatte mich auf den Kieker und ich ihn aber auch so. Und der hat mir dann halt in der 8. hat er mir halt dann die 2 Fünfen verpasst und dann, habe ich gedacht, ja gut, dann war's das so halt. Dann so Trotzreaktion. Aber hab dann dort zum Glück einen richtigen Arschtritt gekriegt irgendwie und dann halt auch einfach einen Einlauf bekommen. So, willst du echt deinen ganzen Freundeskreis jetzt verlieren, nur weil du ein Idiot bist und weil du nicht lernen willst aus Trotz oder was so halt, ne? Dann habe ich gelernt, Nachprüfung bestanden und dann, das hat bei mir auch was gemacht, so auf jeden Fall für, ich sag mal, ein paar Jahre. Da habe ich dann so ein bisschen, da hatte ich dann auch wirklich so eine kleine Hochphase, so, ne? Habe ich mich auch mit Lehrern irgendwie dann auch besser verstanden, mit denen ich vorher halt im Clinch war. So, also ich habe meine Lektion, sag ich mal, da schon auch
gelernt.
Ein bisschen gelernt halt so, ne? Also doch, also. Das halt ganz gut, aber ansonsten war so Schulwechsel nie für mich in Frage. Ich bin ja mal tatsächlich auf die deutsch-indonesische Schule gegangen. Ich habe gedacht, im Sommerurlaub, so von wegen als Ferienprogramm.
Du bist auf die deutsche, ich wusste gar nicht, dass du deutsch bist.
Gut. Gut.
Ja. Aber wie in den Sommerferien, oder?
Ja, ich habe gedacht, wir sind in den Sommerferien da und dann haben wir uns eine Wohnung angeguckt in Jakarta und dann bin ich da auch, ich glaube, tatsächlich 3 Wochen
zur Schule gegangen. Moment, in Jakarta?
Ja. Da war ich 9. Nee, bestimmt gar nicht. Da war ich 12. 12 war
ich. Du hast mal in Jakarta gelebt?
Nee, eben nicht.
Ach so.
Aber ich hab's halt nicht gepeilt. Das war die Reise. Ich war 12. Ich habe gedacht, wir machen Urlaub. Aber tatsächlich war das eigentlich, ich war schon in der Schule angemeldet. Ich habe gedacht, das ist Ferienprogramm. Aber ich war da schon angemeldet, weil unsere Family eigentlich rüberziehen wollte.
Wie alt warst du da?
12.
Also mit 12 hat dein Family überlegt, nach Indonesien auszuwandern.
Ja. Boah, das ist aber auch krass.
Ja, ich hab's nicht gereilt. Ich hab's wirklich nicht gereilt. Also entweder ist es irgendwie so bei mir so, ist es so eine Phase, wo mein Gehirn einfach sagt, so wuff, ist irgendwo im Unterbewussten verankert, so Büchse der Pandora, was ich nicht glaube. Aber ich hab das, vielleicht ist das auch für mich so in meiner Erinnerung, ich speichere das so ab, dass ich zu doof war, das zu peilen, weil es war eine Stressphase, glaube ich schon. So, okay.
Hast du ausgeblendet, hast dich nicht.
Bisschen. Ich kann mich nur daran erinnern, dass schlussendlich meine Schwester eigentlich der Hauptgrund war, weil sie natürlich dann, die ist 1,5 Jahre älter als ich, sie war noch viel gefestigter in Önhausen, so, ne? Freundeskreis, Pubertät, all das so. Und dass sie ganz deutlich gemacht hat, da ist sie nicht dabei. So einfach mehr oder weniger wirklich Deutschland, dann Önhausen und dann plötzlich Jakarta, Indonesien, so, weißt du? Aber ich wurde in der neuen Klasse, wurde ich auch gemobbt. Also die Arschlöcher, das weiß ich noch. Also ich war dann in der Schule, ganz strange halt auch so, ne?
Aber jetzt in
Indonesien? In Indonesien, ja, genau. Ja. Und da war ich auch, maximal 3 Wochen. Ich kann mich nicht gut erinnern.
Welche Sprache habt ihr denn da gesprochen?
Naja, Englisch und Indonesisch und Deutsch, weißt du, deutsch-indonesische Schule. Also, und ich wurde dann tatsächlich so richtig schlecht, so ein bisschen gemobbt, so von wegen, dass ich kein Indonesisch kann. Aber dadurch, dass ich alle Essensbegriffe kannte, wusste ich, dass sie mich als Schwein bezeichnen. Also richtig, habe ich auch schon mal erzählt, dann waren da so Assis irgendwie und die haben sich so ganz schlecht, wie in so einem schlechten Film, haben die sich vorne aufgebaut und mich so auf Indonesisch beleidigt und irgendwann habe ich mal einen Stift genommen und einfach nur zerbrochen und weggeworfen, denen ins Gesicht. Und dann haben die mich auch tatsächlich in Ruhe gelassen. Und das waren alles voll die Flauten im Sport.
Weil du einen Stift zerbrochen hast, haben die
Ruhe gelassen. Einfach nur, weil ich ja, war es denn so halt, ne?
Ja, das ist wie bei Tieren, das ist einfach kurz mal Dominanz
gezeigt. Irgendwie war das
mit halt dem so, legen oder? Wir uns besser nicht an. Guck, was dem Bleistift passiert ist.
Nee, aber beim Sport war es halt so, irgendwie Fußballspielen irgendwie, das war eine ganz kleine, es war keine richtige Halle, aber es war halt, da hatte man dann Sportunterricht irgendwie und die waren halt irgendwie alle nicht sportlich, ich aber schon. Und
da haben die dann gesehen, scheiße Mann, der nimmt uns auseinander.
Ja, aber es ist ja wirklich so, in dem Alter musst du irgendeinen Skill haben, den die Leute respektieren. Also wenn du gut im Sport bist oder weiß ich nicht, stark irgendwas kannst, du hast ein C64 oder ein Pentium 90, keine Ahnung, irgendwas, wo die Leute sagen, lass den in Ruhe, der hat ein Pentium 90.
Der hat einen Wert für mich.
Der hat einen Wert für mich,
genau. Eine Bedrohung oder einen Wert. Ja, also dieses Aufplustern funktioniert ja echt ganz gut, ne? Also es sei denn, du hast Leute, die es wirklich dann drauf anlegen, aber
ja,
es gibt so eine Ebene, da läuft das viel über so Potenziale, die man aufzeigt.
Ne? Ja.
Es kommt ja in den seltensten Fällen wirklich dazu, dass Leute sich prügeln. Dann musst du natürlich die Karten auf den Tisch legen. Aber wenn du dich vorab auf eine gewisse selbstbewusste Art präsentierst und man sich so abschätzt, das meine ich ja wie im Tierreich, wo es gibt ja bei den meisten Tieren, ist es ja so eine Art Tanz, wo die sich erstmal abschätzen und erst wenn keiner nachgibt und beide der Meinung sind, okay, ich bin der Stärkere, und dann gibt es einen Kampf. Und in den meisten Fällen kann der aber vermieden werden, indem man vorab schon so guckt. Und wenn du dann dich aufplusterst und...
Ja, die meisten Bullies suchen sich natürlich hoffen, ein Opfer zu finden. Ne? Also die meisten Leute, die schon so drauf sind, weil die ja selber sehr unsicher sind oder unzufrieden, suchen sich natürlich Leute...
Wo sie es ausleben können.
So. Ja, und wo sie auch auf möglichst wenig Gegenwehr hoffen. Es gibt aber natürlich auch, also bei mir an der Schule gab es schon auch viele so Assis einfach, sage ich jetzt mal, die einfach auch sich gerne geprügelt haben. Also die auch dann froh waren, wenn einer wieder Wort gegeben hat, weil dann wurde sich halt
Anlass so halt.
Dann wurde sich halt geprügelt so, ne? Also es gab solche und solche. Es gibt, aber oft ist das so ein Ausstrahlungsding. Die riechen das quasi. Riechen, der ist. Der gibt Widerworte, nehmen wir doch einfach den, der schüchtern und auf den Boden guckend, da gehen sie gar nicht erst das Risiko ein. Also es stimmt schon natürlich, dass du vieles so entschärfen kannst durch die eigene Ausstrahlung, aber...
Ich weiß nicht, also mich würde es schon irgendwie so ein bisschen interessieren, ob das anders geworden ist oder weiß ich nicht, keine Ahnung. Also ob das jetzt in der jüngeren Generation, die jetzigen 11, 10 betrifft ja dann beim, also mein Zuhause ja auch, also ne, meine Kinder sind ja auch gerade in diesem Alter irgendwie, bin echt gespannt, also ob das jetzt so wie im Tierreich normal ist, dass genau dieses und dieses gegenseitig Abklopfen und Dominanzspiel irgendwie, wahrscheinlich wird es genauso sein wie zu unserer Zeit, nur dann eben jetzt und ein bisschen anders. Ah, weiß ich nicht. Im Tierreich gibt es aber auch so abgefahrene Vögel, die dancen ja so abgefahren, ne? Da kloppen die sich nicht, sondern machen geile Dance-Moves oder sowas. Das gibt's ja auch im Tierreich.
Ja, wobei ich glaube, die dancen eher fürs Weibchen, ja.
Ja, okay, ja. Aber wenn ein anderes Männchen kommt, dann dancen die halt
Dance
auch.
Dance off, aber das Weibchen entscheidet dann, ja. Das ist
ja, aber, ist ja in Ordnung, aber ja. Also das ist das Pendant zum auf Fresse geben.
Ja, dann, nee, das ist eher das Pendant dazu, im Club
ein bisschen Bollywood
anzutanzen.
Das Bollywood im Tierreich oder was? Das
Antanzen. Ja, so ist doch echt, jeder Dorfdisco so.
Balzen.
Ich finde Antanzen ist ja so das Geilste überhaupt, ne? Also ist ja so. allein der Gedanke, so, das ist wirklich früher. Ich weiß nicht, wie das heute ist, aber früher war das so, dass in den Clubs meistens die Männer Frauen angetanzt haben.
Aber das und ist normal.
Ja, aber wie geil das eigentlich ist, denk doch mal drüber nach. Da ist eine, du bist auf einer Tanzfläche, da läuft irgendwie Schall. Schall wird durch so ein Gebäude rhythmischer Schall.
Alter, Lies Momo frei.
Und zu diesem,
reduzierst du jetzt Musik auf rhythmischen Schall?
Zu diesem rhythmischen Schall saugt sich ein Männchen an und macht so Bewegungen und geht immer so näher und dann wird auch irgendwann so das Geschlechtsteil wird als auch im Rhythmus dieses Schalls wienert sich das Geschlechtsteil an die Frau ran, in der Hoffnung, dass die Frau einen erstmal Aufmerksamkeit gibt und sich dann zu einem positioniert und es dann zu einem Paarungstanz kommt.
Oh Gott, jetzt,
aber wie oft, ja, aber auch dieses Antanzen nicht erwidert wird oder halt irgendwie ins Nichts läuft. Wie unangenehm das ist. Ein unerfolgreiches Antanzen ist doch das Erbärmlichste überhaupt. Und dann muss man so sich geschlagen zurückziehen. Aber man kann ja nicht einfach weggehen, sondern man muss ja im Rhythmus des Schalls sich zurückziehen. Das heißt, man muss sich wieder zurücktanzen.
Ey, das Lustige ist, das sehen die Leute, die es nur hören, natürlich nicht. Aber de facto, so wie du gerade gemacht hast, das sind auch deine Antanz-Moves gewesen, so die ich
mir gesehen habe. Ja, klar.
Du hast ein paar Moves draus, weiß ich, aber es kommt dem schon sehr nah.
Ja, aber
das macht es unangenehm. Gerade.
Aber ich meine, im Idealfall hast du ja vorher, also es gibt natürlich verschiedene Typen im Club, so, es gibt natürlich die, denen alles egal ist, die einfach alles, was bei 12 nicht auf dem Baum, wie sagt man, bei, ja, also die sofort alles da durchwildern und antanzen und egal, wenn die nicht, dann die nächste oder so, aber mir war das so in meiner Clubzeit, ich habe natürlich die gescoutet, ne, wie bei Kickbase, so teilweise über Wochen. Weil die immer in den gleichen Clubs waren.
Das ist
waren.
Ein bisschen spooky, ey.
Ja, also wirklich so Blickkontakt. Ich war natürlich auch sehr schüchtern, ne? Aber so, da waren
dann, auch ein Romantiker,
da, die, dann so schüchtern und dann so geguckt. Und dann, ich habe natürlich, weil ich so unsicher war, habe ich natürlich immer einen auf arrogant gemacht, sobald der Blick erwidert wurde. Also sobald, es gab so eine, egal, und die hat dann so auch geguckt und gelächelt und ich so. So, anstatt zurückzulächeln und hey oder so, ja, hab ich dann, da gab's so eine, das waren Zwillinge und die waren in jedem.
Da gab's ja zwei.
Es gab zwei, ja, aber ich war nur auf die eine, war ich scharf und ich war mit meinen zwei besten Kumpels, wir waren jeden Freitag, Samstag immer in den gleichen Clubs und die waren auch immer da. So, es waren auch immer die gleichen DJs, so, es war immer wie so die mehr oder weniger 70% der gleichen Leute auf diesen, in diesen Clubs. Und ich habe dann immer so, oh ja, hier, die ist so hot und so weiter und so. Ja, ja, dann laber sie doch mal an. Ich so, nee, das kann ich nicht machen, ich habe eh keine Chance. Über Wochen ging das. Und irgendwann waren wir zusammen in einem Club und da waren die auch wieder, die Zwillinge. Und mein Kumpel David. Und ich tanze wieder so und denk so, oh, die Twins sind da. Und irgendwann, ich hole mir was zu trinken und ich komme zurück und David labert mit denen. Und dann mein anderer Kumpel, Thomas, auch. Und dann stehen die da mit den zwei Zwillingen, meine beiden Kumpels, und labern und ich so mit den Drinks. Und ich habe mich natürlich, ich habe geheult.
Was?
Ich habe geheult.
Warst du sauer auf die anderen?
Ich war sauer auf meine Kumpels.
Aber warte mal ganz kurz. Warst du sauer, weil sie dir die weggeschnappt haben? Oder warst du sauer, weil sie den Kontakt hergestellt haben? Und du dann in die Situation kamst, ja, aus der Fantasie auf einmal.
Die haben nicht den Kontakt für mich hergestellt.
Sondern für sich selbst, ja.
Also. In dem Alter ist jeder in dem Moment everyone for himself. So, die haben jetzt nicht, also David ist nicht dahin gegangen, um der wunderhübschen dem wunderhübschen Mädel zu sagen, übrigens, mein Kumpel da hinten, der so schüchtern ist, sondern ich weiß gar nicht mehr, es war einfach so, ich fass es nicht, ich seit 2-3 Monaten.
Und die wissen das.
Und die
so,
gehen oder? Einfach hin und labern okay, mit denen ja. Und ich bin jetzt irgendwie das dritte Rad am Wagen und so weiter. Und es ging dann auch so weit, dass die sich dann mit denen verabredet haben, mit den beiden. Und das war dann wirklich so, ja, Thomas und David treffen sich mit, ich weiß nur noch, wie die eine hieß, Josephine hieß die eine. Ich weiß nicht mehr, wie ihre Schwester hieß. Und dann haben die sich sogar mit denen getroffen. Es ist da nichts gelaufen, die haben sich angefreundet mit den Zwillingen. Und Ja, aber das hat mir das Herz rausgerissen. Das hat mir wirklich das Herz rausgerissen. Weil ich natürlich komplett selber schuld. Ich kann ja nicht erwarten, dass, wenn ich 3 Monate lang nur gucke und nichts mache, dass kein anderer irgendwie was darf. Aber so denkst du ja in dem Moment nicht. Sondern in meinem Kopf habe ich ja nur 3 Monate lang den richtigen Moment abgewartet. Ja. Coole Stories.
Nee, aber so ist das. Ich war auch super schüchtern. Ich habe das auch zu der Zeit null geschissen bekommen. Im Nachhinein denkt man sich so, ja komm, man, was ist Angst vor Zurückweisung? Allgemein Schüchternheit, vielleicht geht das sogar dann, die Schüchternheit irgendwann auch in so ein mangelndes Selbstwertgefühl über, da vermischt sich das, aber schüchtern klingt irgendwie sympathischer. Und aber ich war null so cool, dass ich zu der Zeit einfach Frauen angesprochen hätte in Clubs und gesagt hätte, ja gut, wenn ich eine Abfuhr kriege, dann ist halt so, ich kann damit umgehen, ist cool mit mir. Nee, das hat auch richtig lang gedauert, bis ich so, mich so gefestigt gefühlt habe, dass das irgendwie funktioniert hat für mich. Aber
du siehst ja auch die ganze Konkurrenz, ne? Also du gehst dann dahin, ich sah mit 16 aus wie 12, ne? Also das kam so dazu, ich hatte Akne, ich war dünn. Man kann sich kaum vorstellen. Aber ich war jetzt nicht so der Prototyp des Supertypen. So, und dann im Club sind dann die ganzen Alpha-Männchen, irgendwelche super gestylten oder durchtrainierten und so weiter. Und für mich waren das die schönsten im ganzen Club. Und ich dachte, ja klar, die geht bestimmt dann, die hat bestimmt Bock, dass ich sie anlabere oder so. Und da war, naja, aber am Ende.
Ja.
Lustige Story, die mussten, weil das waren Kroatinnen, und die mussten dann, die wurden ausgewiesen. Nee, die mussten nach Amerika. Die haben keine Staatsbürgerschaft gekriegt und sind dann irgendwie nach Amerika gezogen.
Ja.
Und
meine
Kumpel Thomas und David waren am letzten Abend mit denen noch essen und haben sich verabschiedet. Krass. Und so. Die sind echt dann, haben sich so ein bisschen angefreundet.
Mhm.
Und
okay.
Also sie waren sehr nett tatsächlich, sehr, 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 sehr nett und haben dann auch wohl gesagt, ja, wir haben euch auch immer gesehen. Ne, aber
ja, natürlich sehen die das. Also das ist ja auch immer so der Irrglaube, dass man nicht gesehen wird. Weil die Frage ist, man wird gesehen, aber wie wird man gesehen, ist ja die Frage.
Das ist die Frage, ne? Ja.
So. Aber wenn man.
Ja, aber oft haben die natürlich auch keinen Bock auf die Fuckboys, die irgendwie, weiß ich nicht, 10 Mädels im Club antanzen oder so, sondern vielleicht finden die sogar die etwas schüchterneren, zurückhaltenderen, vielleicht finden die auch cool, aber du musst halt trotzdem, also es muss halt irgendwie das ist ja das Schwierige, das ist ja heutzutage mit Tinder und, weiß ich nicht, Dating-Apps und so, es gab's ja in der Form nicht zu unserer Zeit, aber du musstest ja irgendwie in Kontakt kommen. Irgendwie musstest du ja ein Kennenlernen initiieren. Und das ist ja so, das wird mir schon, das ist schon unangenehm, wenn ich nur dran denke. So, das ist echt gar nicht so einfach als junger Mensch.
Nee, das muss man lernen. Also erstmal, wie gesagt, man steht sich selbst erstmal komplett im Wege und dann ist man komplett unerfahren. Man muss schon so eine gewisse Scheißegal-Attitude haben. Ne? Aber im Ideal hat man jemanden, der einem das irgendwie zeigt und beibringt, wie man so
eine Kontaktaufnahme.
Ja, das ist ja, im Ideal hast du einen guten Wingman. Das ist ja auch irgendwie das Abgefahren. Man oft konsumiert man natürlich dann irgendwie Alkohol und dann hat man eine andere Bereitschaft, vielleicht auch was zu machen, fühlt sich mutiger oder so. Und dann gibt's ja nicht umsonst ganz oft so Freundinnen oder Freunde, die dann den ersten Schritt machen. Ja. Der Klassiker ist ja, hey, meine Freundin findet dich süß oder so. Das ist ja, kommt ja irgendwo her, ne?
Ja, und zum Beispiel David war so der Typ, der so ganz unbekümmert, ne? Weil der auch einfach, der ist dann auch nicht hin, also, ihr seid aber, sondern der hat die einfach, ne? Der hat die einfach ganz normal angequatscht. Das hat immer funktioniert. Also, der konnte immer so das Eis brechen. Bei mir war immer Gedankenkino ohne Ende. Und mein anderer Kumpel Kolja hat sogar extra Tanzschritte gelernt.
Nice.
Die er dann im Club.
Antanzschritte.
Ja, nicht unbedingt Antanzschritte, aber einfach so coole Moves.
E-17-Style oder was?
Ja,
ey. NSYNC.
Ja, halt so. Der hat halt tanzen geübt. Also damit du halt cool aussiehst auf der Tanzfläche und nicht unbeholfen, hat er halt, und wir haben ihn halt immer auch ein bisschen damit aufgezogen, so dass wir wussten, wenn ein bestimmtes Lied kommt, dann holt er den Tanzschritt raus.
Alter, und das war immer der gleiche Tanzschritt.
Oh Mann, ey, ich bin so froh, dass ich aus diesem Alter raus bin.
Ja, das waren echt Zeiten, ey. Oh Mann, wenn ich da heute dran zurückdenke wie jung wir da waren, Alter,
ja,
überleg mal.
Ey, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ey. Ja. Oh je, oh je. Ja, ich habe auch ganz viele Flashbacks irgendwie in die Zeit. Also immer mit diesen Zwillingen rumzuhängen, ist auch echt anstrengend. Ne?
Nein. Ja, was ihr nicht wisst, ist, Plot-Twist, das sind eigentlich Drillinge. Und du stehst an der Bar und die Geschichte geht eigentlich anders weiter. Du stehst an der Bar und weinst. Und dann stellt sich jemand neben dich und sagt, warum weinst du denn? Und sie sieht genauso aus wie die anderen beiden. Stellt sich raus, sie sind Drillinge. Ja. Sie sind nur immer zu zweit losgezogen, weil eine musste immer zu Hause bleiben.
Oder die Getränke holen.
Und auf die vierte, auch, das sind Vierlinge, auf die Vierlinge. Vierte aufpassen, weil die hatte Schnupfen. Und die musste dann, weil die eine musste zu Hause bleiben bei ihr und sie ihr Tee machen.
Oh Gott. Oh je, ey. Ach,
wir haben sogar, Gott, ich glaube, wir haben auch schon mal die Aktion gemacht. Es gab ein, ich glaube, den Laden gibt es immer noch in Frankfurt. Nachtleben heißt der. Ist direkt an der Konstabler Wache, ist so ein Eckladen. Und du kannst von der anderen Straßenseite in den Laden reingucken. Es war, wo ich habe schon mal erzählt, mit den krassen Türstehen, wo man die Rolltreppe hochkommt und die Türsteher stehen schon da. Und während du die Rolltreppe hochkommst, sehen die schon und lassen sie rein.
Schütteln sie schon Knopf
und dann die Rolltreppe runter. Und es war immer, und deshalb sind wir immer einen anderen Weg gegangen, damit wir nicht diese Rolltreppe hochgekommen sind und die schon von Weitem gesehen haben. Und jedenfalls wollten wir, du hast nur eine Chance, in diesen Club reinzugehen. Weil du hast nur Geld für einen Club an dem Abend und wir wollten vorher wissen, ob die Zwillinge in dem Club sind. Dann haben wir das Auto auf der anderen Straßenseite geparkt beim Fernglas.
Alter, ey, ist das hart.
Haben mit dem Fernglas in den Club reingeguckt und sind sie da, weil wenn sie da nicht waren, dann waren sie wahrscheinlich in einem anderen Club. Also es gab immer so 2-3 Clubs, wo die Musik lief und wo man musste, da verteilt sich das. Und wir wollten sicher gehen, dass wir im gleichen Club sind wie die. Und dann dieses Bild, wie wir da in meinem Golf, die Scheiben sind schon beschlagen, weil da irgendwie 4 Jungs im Auto sitzen und mit dem Fernglas in den Club reingucken. Ist das Josefina? Ist sie das? Nee, das ist sie nicht. Doch, das ist sie. Okay. Und wenn sie dann da war, okay, wir gehen rein. Und wenn nicht, wir gehen in einen anderen Club.
Ich hatte, glaube ich, einmal, ich weiß nicht, wie alt ich da war, einmal so richtig Klischee, Herzschmerz, Pubertätskram irgendwie. Ich kann mich an das Lied auch noch erinnern und so. Und ich habe Brief geschrieben und so. Also wirklich auch so richtig Kitsch. Oh Gott, ey.
Das ist doch gut, ey. Das muss doch sein.
Nee, scheinbar irgendwie, auf jeden Fall. Aber boah.
Aber wie schade wäre das, wenn du sowas nicht irgendwie hast? Wenn du nicht irgendwie mal so ein... Also klar, in dem Moment ist es nicht geil, ein gebrochenes Herz zu haben oder sowas. Aber ja, so rückblickend mal in jemanden komplett verliebt zu sein und dann... Klappt das aus was für einem Grund nicht und du bist irgendwie so in so einer gefühlsduseligen Emotion und nimmst alles viel zu ernst und die Welt endet und das ist ja irgendwie doch auch ein ganz schöner, also irgendwie nicht schön, ihr wisst, was ich meine, aber so ein wichtiger Part, dass man den mal irgendwie auch mitnimmt im Leben, oder? Es wäre doch irgendwie traurig, wenn man das nie irgendwie...
Wenn man immer nur Erfolg hat und...
Ja, oder du triffst die erste Frau... Es klappt, sie liebt dich, du liebst sie. Und irgendwie, ich weiß nicht, so dieser...
Ja, das gibt's auch. Ein Stück gibt's auch, ja, aber das ist im Spektrum der Dinge, die man mal erlebt haben sollte. Vor allen Dingen, es ist halt zu der Zeit dieses, wenn man jung ist, dieses Allumfassende. Ja, wenn du in jemanden verliebt bist und das bestimmt wirklich alles, was du machst. Und ich war auch mal richtig lang in ein Mädchen verliebt, die bei mir auf der Schule war. Und das war auch bei mir so, damals gab's bei uns im Dorf so ein Eishockeyverein und da war immer das ganze Dorf war immer beim Eishockeyspiel und da war die dann auch immer und da habe ich dann auch teilweise mit meinem Kumpel am Ausgang mich dann noch auf die Heizung gesetzt, nur damit ich sie noch einmal sehe, wenn sie dann das mit der Traube an Menschen durch den Ausgang strömt und wenn ich sie dann nochmal gesehen habe, dann konnte ich auch gehen, ja. So, aber das so den Mut damals sie anzusprechen oder so hätte ich nie gehabt. Ich habe es dann irgendwann mal, nachdem ich wirklich lange verliebt war, habe ich dann mal den Mut zusammengenommen und sie mal irgendwie angerufen und gefragt, ob wir zusammen zu einem Auswärtsspiel fahren wollen.
Wow.
Und ich hatte natürlich keinen Führerschein oder so. Wir sind dabei jemand mitgefahren. Da war ich, weiß nicht, wie alt ich da. Was waren das? 9. Klasse oder was? Keine Ahnung. Und dann hat sie tatsächlich auch gesagt, sie kommt mit. Und dann habe ich zum ersten Mal auch mit ihr geredet und festgestellt, okay, ich liebe sie gar nicht.
Ich
war in sie verliebt, aber als ich sie dann kennengelernt habe, hat das sich nicht rübergerettet. Das war
ja, das ist ja auch ganz oft so im Kopf, ne?
So, und das all die, meine Fresser war ich lange verliebt. Und das wirklich, und dann in dem Moment habe ich gemerkt, ja, fuck.
Ja, wenn die Realität dann irgendwie dich einholt. So, ne?
Aber du hast in deinem Kopf hast du eine ganze Liebesgeschichte teilweise.
Ja, aber halt fiktiv
weil du halt,
halt.
Ja, natürlich, weil du die ganze Zeit nur fantasierst darüber. Und ich kenne das, wenn du verknallt bist in eine und du willst die einfach nur mal sehen. Das reicht dir schon, das gibt dir schon so einen Schub und so, oh, ich habe sie gesehen. Oh, und da zehrst du Wochen dran und du in deinem Kopf denkst du dir, weiß ich nicht was alles und wie wäre das. Aber manchmal frage ich mich, ob ich nicht auch ein bisschen Angst hatte, also, dass die vielleicht ja sagt, weil ich den nächsten Schritt noch gar nicht, also weißt du, dass ich frag ein Mädel, ey, sag mal, hast du Lust mit mir mal, was auch immer, ins Kino zu gehen? Mhm. Und ich dann, was ist, wenn sie ja sagt? Dass ich bin noch gar nicht ready für die ganzen
die Leiden des jungen
Werthers. Ja, was da alles auf einen zukommt. Die sagt ja, oh mein Gott, was mache ich denn jetzt? Die hat ja gesagt, damit habe ich ja nie gerechnet. So, jetzt muss ich ja mit der ins Kino gehen und was mache ich dann? Und so weiter. Also diese ganzen Unsicherheiten können ja auch vielleicht, du machst dir so ein Kopfkino, also ich habe so ein fucking Kopfkino gemacht.
Ja, klar, das ist genau dieses einfach tausend Gedanken und alles einfach machen. Einfach machen und erleben. Ja, ist ja, das ist jetzt total leicht gesagt. Ich bin ja genauso.
Einfach ein bisschen andancen.
Ja.
Hab ich die Story erzählt von meinem ersten Kuss?
Im ersten richtigen
Kuss? Wo ich dann
so, also ich kenne meine Version, aber deine noch nicht.
Und Simons Version war halt einfach irgendwen anders geküsst. Ja, sehr gut.
Ja, ja gut, dann habe ich es schon erzählt, wo ich dann im Sommerferienlager sie geküsst habe.
Ja.
Und dann einfach aufgestanden bin, zu meinen Kumpels gegangen bin, um denen davon zu erzählen. Anstatt weiter zu küssen und irgendwas zu machen. Jetzt! Ja. Das reicht mir für heute.
Ja, mein erster Kuss war auch nicht besser. Weiß nicht, ob ich das aber habe ich wahrscheinlich auch, dann, als du es erzählst, das auch nochmal erzählt. Aber das war, wenn das Mädel damals nicht die Initiative ergriffen hätte, hätte ich nichts geschissen bekommen. Die hat einfach mich einfach geküsst. Und ich wusste auch gar nicht, wie das geht. Ich habe von der dann küssen gelernt. Weil die das schon konnte und ich konnte das nicht. Und ich weiß noch, ich war mit aufgerissenen Augen da so, was passiert da jetzt? Komplett so, ist passiert.
Ja. Ja, man ist dann in dem Moment auch, also bei mir war das so, fuck yeah, Zungenkuss. Das muss ich allen erzählen. So, das war so, ich war so stolz in dem Moment. Ich habe das Gefühl, wie so ein Level-Up. Mhm. Weißt du, so in einem Rollenspiel, wo du sagst, okay, jetzt kann ich die neuen Waffen kaufen im Shop.
Aber man geht dann auch nicht mehr zurück in den Bossraum. Also du hast dann, den Boss hast du dann, jetzt kommt der nächste.
Ja.
Und es muss dann ja nicht derselbe Boss sein, der dann, aber kann ja, das ist auch so dumm, ey. Ja.
Das ist ein bisschen unangenehm, oder?
Ja,
man geht gerade so die eigenen Geschichten durch irgendwie.
Ja, aber das ist die ganze Zeit, man kann natürlich jetzt ein bisschen drüber lachen, aber das ist schon
damals, schwierige Zeit. Aber es ist auch so krass, wie so manche Sachen sich, also wie, das zeigt ja auch, wie sehr einen das mitgenommen hat, weil man das, ich habe das noch so gut im
so präsent.
Wenn dich das so präsent. Zu der Zeit ist das halt, das meinte ich mit allumfassend. Das ist auch immer der Grund, weshalb ich so dann, ich mir dann auch vornehme, wenn mein Sohn irgendwann mal in einem Alter ist, wo das, dass ich das ernst nehme. Weil je älter man wird, das ist so, der Raum, den man zur Verfügung hat, der wird zugebaut. So gentrifiziert und zugebaut mit anderen Sachen, die diesen Emotionsraum zubauen und Raum einnehmen. Aber wenn man jung ist, da ist da noch so viel Raum und so viel Platz und alles, was man hat, ist so allumfassend und groß. Und es ist schwer, jemals, also es, klar, man kann lieben und so, aber es ist schwer, so das alles nochmal so zu empfinden, wie es zu der Zeit ist, weil das einfach so viel Platz hat und so viel.
Sie übrigens nicht kann. Nur in Bezug auf Mädels oder so, ne, sondern auch wenn ich so an Videospiele, Filme, das merkt man ja auch immer, wenn man so sagt, ja, irgendwie, keine Ahnung, die Filme heutzutage catchen mich nicht mehr so, wie damals mit 12, aber wenn du mit 12 hast du irgendeinen Film gesehen, was weiß ich, keine Ahnung, Independence Day oder so, und du bist einfach da rausgegangen und das war einfach das Krasseste, es war so ein, das hatte ich so richtig mitgenommen. Und heute guckst du irgendeinen Film, der kann effekttechnisch, storytechnisch tausendmal besser sein, aber es ist halt einfach nur ein weiterer Film, so ungefähr.
Mhm. Ja, das hat auch ein bisschen was mit Sättigkeit zu tun, aber auf der anderen Seite irgendwie, vorhin hab ich dich aber auch über Hollow Knight reden hören, weißt du? Also ich glaube schon, dass sich das dann auch, blöd gesagt, weiterentwickelt und auch verändert, aber klar, weißt du, du kannst immer noch vortrefflich auch mit anderen irgendwie, nimmst du irgendwas Popkulturelles und kannst dich dann darüber halt auch irgendwie annähern, austauschen, diskutieren oder sowas, ne? Aber klar, früher war das vielleicht in der Schlagzeile noch nicht so da und da war das so greifbarer und man erinnert sich dann noch stärker dran. Ne? Du hast Independence Day gesagt, ich habe sofort Erinnerungen an die Zeit, als Independence Day gerade der heiße Scheiß war, so, ne? Voll. Also finde ich lustig. Aber
oder Titanic. Alle Mädels bei uns, die haben Titanic geguckt und die waren, es war, als ob die alle danach verändert waren.
Alle Mädels. So wie Grease auch irgendwas verändert hat.
Das war davor noch. Ja. Ja, genau. Aber die kamen, es war so, danach wollten, also hattest du das Gefühl, du hattest irgendwie Fang mit Abknutschen gespielt oder was auch immer. Hm. Mädels fand ich so. Danach waren die Titanic und haben gesehen, wie Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, so diese traumhafte Liebe, dieser Mann, der für sie sogar bereit ist zu sterben und so weiter. Und plötzlich waren die verändert. Die wollten nicht mehr Fang mit Abknutschen spielen. Du warst, weißt du, die wollten plötzlich gerettet werden aus ihrer Welt von einem Mann oder sowas. Keine Ahnung wie, aber das hat die komplett verändert.
Ich weiß noch, dieser Titanic-Hype, und ich habe den komplett verweigert, weil erstmal wusste ich, wie es endet. Ich meine, offensichtlich geht das Schiff unter, was wollt ihr mir erzählen? Gibt kein Happy End, kann ja gar nicht sein. Selbst wenn es ein Happy End gegeben hätte. Ich meine, selbst, jetzt stell dir mal vor, bei Titanic, da wäre Platz gewesen auf dieser Planke, Tür.
War Platz,
er hätte sich da noch raufgerettet und dann wären die da dort in der Kälte da oben und dann kommt ein Schiff und nimmt die beiden noch mit auf. Nehmen wir mal an, du hättest ja trotzdem nicht von einem Happy End reden können, weil halt tausende Leute ertrunken sind um die herum.
Ja, vor allen Dingen
hätte. Da kannst du ja nicht trotzdem sagen, wow, die haben es geschafft. Ja, aber tausende andere sind gerade elendig verreckt. Da kannst du ja, deswegen so oder so.
Und der Film hätte ja sogar dann dir Mixed Emotions gegeben, weil er gesagt hätte, freust du dich jetzt, dass die sich lieben und ignorierst die ganzen Toten?
Ja, ist das ja.
Ja, also, ja. Ne, aber es ist so, was. Welche, die mussten ja, die konnten sich ja gar nicht kriegen.
Ich hätte es übrigens schöner gefunden, genau, sie konnten sich nicht kriegen, ich hätte es schöner gefunden, wenn die mehrere Versionen des Endes gedreht hätten, die dann verstreut im Kino immer eine andere Version gezeigt hätten. Zum Beispiel eine andere Version ist, Leonardo DiCaprio versucht hochzukommen, merkt, fuck, geht nicht, schubst Kate Winslet runter, weil er ist der Stärkere, schubst sie runter, niemand sieht es, niemand wird ihn dafür verurteilen, schubst sie runter, wuchtet sich hoch, sie säuft ab, er bleibt oben drauf und dann gibt's die gleiche Szene am Ende, wo sie dann alt ist und diesen Diamanten runterschmeißt, ist er dann halt alt und er hat natürlich ihr den Diamanten vorher abgenommen und steht dann da an der Reling mit, man sieht so, er ist alt und verrunzelt und er schmeißt diesen Diamanten runter, aber nicht nach dem Motto so, okay, das ist meine Liebe, ich schmeiß die dann ins Wasser, da ist er, da gehört sie
hin. Er vernichtet das letzte Beweis.
Dieser Diamant hat seinen Zweck erfüllt, er gehört nicht in die Hände irgendeines gierigen Sammlers oder so, das würde den nur korrumpieren. Er steht für diese Liebe und das ist sein ewiger Zweck und deswegen kommt er zurück ins Wasser. So schmeißt er, denkt sich, ah fuck, ey, ich hab die echt umgebracht. Die Schuld, dieser Diamant ist dann die Schuld. Ach, weißt du, ich schmeiß das jetzt zurück ins Wasser. Das wäre ein anderes Ende gewesen. Die Leute wären ganz anders aus dem Kino gekommen und hätten auch anders drüber geredet. Und dann wäre, ja krass, dieser Film, ich bin so. Und die wären dann in den Dialog gegangen, hätten sich über diesen Film ausgetauscht. Wie jetzt bei dir ist das passiert, bei mir ist das passiert. Wäre doch super lustig gewesen.
Oder er hätte einfach mit diesem Diamant einfach so ein Imperium. Auch er wäre einfach super reich und hätte es halt gar nicht bereut. Es ist einfach richtig gut für ihn ausgegangen. Er wäre
in die Kreuzfahrt gegangen und hätte einfach ganz viele Kreuzfahrtschiffe gebaut.
Ja.
Titanic 2.
Die Rückkehr.
Ja, zum Beispiel.
Ja, ja und also warum? Auch nicht. Jedenfalls habe ich das damals verweigert und habe es dann irgendwann sehr viel später geguckt. Aber mich hat dieser Hype genervt. Und da war das dann auch nicht mehr so geil. Ich fand ihn dann besser als erwartet, weil ich so eine Anti-Haltung hatte. Ich weiß auch nicht. Und dann fand ich ihn, ist ja auch ein ganz guter Film.
Ey. Er hat Céline Dion auf jeden Fall dir näher gebracht. Ja, das ist so. War Céline Dion vor Titanic schon dein Ding oder nicht?
Nee, überhaupt nicht. Sie war nie mein Ding. Es war einfach nur so eine gewisse Leidenschaft am Pathos.
Ja.
Also es geht ja nicht pathetischer als Céline Dion mit Titanic bei Heart Will Go On. Und diesen Pathos habe ich dann wohl wissend, dass es einfach unglaublich schnulziger, triefender Pathos ist, dann auf der einen oder anderen Party mal gefeiert. Aber das ist auch alles, was mich mit Céline Dion verbindet. Also das ist ja auch
immer dein Antanzen kommt zu anderer Musik auf jeden Fall. Ja,
aber ey, so ist das halt. Aber ich bleib dabei. Antanzen. Ja. Aber dann, und jetzt dreht sich, also jetzt kommen wir wieder an den Punkt, wo wir wieder so müde an unseren Sofakissen liegen und jetzt darüber reden.
Über alte.
Aber Erinnerungen sind ja auch trügerisch, ne? Also wir waren ja damals, der Grund, weshalb wir damals halt nicht so krass waren, das hat sich ja rübergerettet, weil zu der Zeit, es gab ja auch Leute in unserem Alter, wir haben ja unsere Perspektive und durch Zufall haben wir vielleicht ähnliche Erfahrungen gemacht, wobei bei dir bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, du bist nämlich schon ganz anders, du bist ein krasser Womanizer gewesen, aber...
Du meinst so Pubertät, Lady...
Ja, aber ich glaube nicht, dass du dich mit unserer Erbärmlichkeit vergleichen musst. Du hast, glaube ich, andere Erfahrungen gemacht, aber es gab ja zu der Zeit auch Leute, die krass waren. Also ich erinnere mich an Jens zum Beispiel, der hatte eine Freundin, der hat einfach schon ständig, der hatte Optionen. Der konnte alle in der Klasse, wollten mit dem zusammen sein. Und ich weiß bis heute nicht, warum eigentlich. Gut, der war gut im Judo. So, aber der war jetzt nicht irgendwie.
Wahrscheinlich einfach, weil er einer der wenigen war, die Mädels normal angesprochen haben.
Vermutlich.
Das hat, glaube ich, auch. Weil die waren auch damals wahrscheinlich unsicher und froh überhaupt, dass jemand die einigermaßen nett und normal anspricht. Ja. Und man hat aber selber immer dieses Mindset gehabt, man muss irgendwas Besonderes können. Du musst entweder besonders gut aussehen oder geil tanzen können oder Sport, irgendwas. Du dachtest immer, du musst irgendein Feature haben. So, was dich dann auch immer davon abgehalten hat. Während David ja auch. David hatte auch immer eine Freundin. Und ja, der hat einfach, weil der sich keinen Kopf gemacht hat. Der ist einfach hin, gelabert. Mit der essen gegangen, trinken gegangen, zack, waren die zusammen. Irgendwie.
Ja. Ja, keine, aber vielleicht ist es dann auch einfach so eine gewisse Selbstsicherheit. Vielleicht ist es auch einfach der Fakt, gerade wenn es dann losgeht, irgendwie, dass man schon Erfahrungen hat.
Das so, weißt du, was ich meine? Das hilft. Weil das also, spricht sich halt auch bei den Mädels. Ah, der hatte schon mal eine Freundin. Dann werden die automatisch, finden die dich interessanter, als wenn du irgendwie der Typ bist, der noch nie eine Freundin hatte.
Genau, das ist leider ist halt so dieses, in der Pubertät. Das ist dieses Selbstverstärkende, weil das ist das Gleiche wie mit, hey, ich habe jetzt irgendwas und ich. Das ist voll viel wert und so. Und dann werden alle aufmerksam und dann ergibt sich dieser Wert erst daraus, dass alle denken, das ist wie ein bisschen mit Bitcoin oder so.
FOMO.
Ja, naja, was du gerade gesagt hast, ich will das nur noch mal verstärken, weil wenn du jetzt jemanden hast, der ist dann angesagt, ne? Und dann wird über den geredet oder über die Person und dann ist die im Fokus, diese Person. Und dann, oh, das ist die Person, mit der man mal zusammen oder geknutscht haben muss oder was auch immer. Und dann daraus ergibt sich dann so ein Wert und aus diesem Wert heraus ergibt sich dann vielleicht ein Selbstbewusstsein, eine Selbstsicherheit, die das wiederum fördert. Das kommt dann ins Rollen einfach. Und da gab es mehrere so Leute. Jens war einer, Florian war auch krass. Die waren dann irgendwann nicht mehr so krass. Also die hatten eine Zeit, wo die wirklich so, wow, die konnten wirklich jede haben. Und das, aber irgendwann hat sich das dann wieder normalisiert. Da mussten die sich dann dem normalen Konkurrenzpool auch stellen, weil andere haben aufgeholt. Aber zu der Zeit hatten die ein Monopol.
Man muss natürlich auch sagen, dass in dem Alter sind auch die Entwicklungen sehr unterschiedlich. Also
wir reden jetzt wirklich Pubertät oder
so. Ja, so Pubertät,
ne?
Also so ab 13 bis 14, 17, 18, irgendwie sowas, keine Ahnung. Und bei mir war es zum Beispiel so, dass ich halt mega kindisch noch war. Also sowohl vom Aussehen als auch von den Interessen. Also ne, Videospiele war mein Hauptinteresse, Quatsch machen. Ich fand es halt lustig, einen Schwamm an die Tafel zu werfen im Unterricht und mich darüber kaputt zu lachen. Aber mein Kumpel Daniel hat Graffiti gesprüht, der hat mit Älteren abgehangen, der hat geraucht. So, und die ganzen Mädels, die dann gleichaltrig waren in unserer Klasse, die ja dann auch entwicklungstechnisch schon so ein bisschen weiter sind, die fanden natürlich nicht den Klassenclown, der die ganze Zeit nur rumguft. weißt du, sondern die fanden halt den männlichen, coolen Typen.
Twilight, der Vampir.
Genau, den fanden die natürlich interessant und ich hab's aber halt damals auch.
Ganz kurz.
Ja, Twilight.
Mach mal einen Pin da rein. Du redest von so krassen männlichen Typen und das erste, was dir einfällt, ist Twilight?
Ja, war mir eingefallen. Ich hab Twilight, also von dem
Verständnis. Naja, gut, insofern es passt, weil Robert Pattinson ja auch so ein bisschen. Der Loner ist so der Alleingänger. Ja,
der 1000 Jahre alte Loner, der völlig non-creepy, was eine 18-jährige Frau
führt, oder? Ja, gut, das kann, aber.
Okay.
So habe ich das noch gar nicht gesehen.
Ich auch nicht. Ich kenne auch die Bücher nicht.
Das ist halt ein Vampir. Der Vampir ist 1000, ich meine, ist doch egal, ob der 1000 oder 200 oder 500 Jahre alt ist. Der ist jedenfalls, wenn du jetzt.
Aber er ist ja mit 1000 Mitte Jahre 40, lang 16.
Ja, na, Bullshit. Wenn du mit. Das bedeutet ja nur, dass er wiederum dann auch für die Frau, dass es so einen kleinen Abschnitt gibt, in dem die geistig auf derselben Wellenlänge sind. Und dann kannst du sagen, okay, 16 bis 17 und danach ist sie aber, hat sich dann weiterentwickelt und er bleibt zurück. Nee, die entwickeln sich ja schon weiter. Das ist, guck mal, du jetzt, wenn du mit Mitte 40 irgendwelche Menschen siehst, die so 18 sind, dann denkst du, fuck, ey, ich könnte gar nicht mehr auf Augenhöhe Mit denen reden. Mit denen reden, ohne das Gefühl zu haben, ey, das passt einfach überhaupt nicht. Ihr seid einfach viel zu weit weg, viel zu jung.
Und welche Sprache auch, sprecht ihr?
Welche Sprache? Ist auch so.
Und ist das dieses
Jugendlich? Das führt ja dazu, dass du ja auch gar nicht, du verliebst dich ja nicht dann in so einen Menschen, weil dieser Mensch ja.
Aber du kannst ja jetzt nicht Titanic zerstören und Twilight.
Ja, aber lass mich doch, aber das ist doch, guck mal. Robert Pattinson ist ein Vampir, der sein, er altert nicht. Und das ist ja etwas, was du vielleicht auch durch Forschung in den nächsten 100 Jahren bewerkstelligen kannst, dass die, der Alterungsprozess des Körpers aufgehalten oder so verlangsamt wird, dass du halt auch längere Zeit jung aussiehst, aber deine geistige Entwicklung stoppt dann ja nicht. Du machst ja Lebenserfahrung. Deine geistige Entwicklung ist ja nicht gekoppelt an biologischem Verfall, sondern daran, dass du Lebenserfahrung sammelst, dass dir Dinge passieren, die deine Persönlichkeit in eine Weiterentwicklung bringen. Das ist ja der Grund, weshalb du eine Diskrepanz empfindest zwischen Leuten, die biologisch 20 Jahre jünger sind als du und nicht, dass ihr Körper jünger, knackiger und schöner aussieht. So, das heißt, Robert Pattinson ist irgendwie 1000 Jahre alt und hat 1000 Jahre Lebenserfahrung und ist dementsprechend Welten von dem entfernt, was so ein 18-jähriges oder, ich weiß ja gar nicht, wie alt die ist, Mädchen in ihrem Bella. Leben schon erfahren hat. So.
Sie wie, heißt Bella.
Bella. Wie creepy ist das denn bitte, dass er sich trotzdem in sie verliebt? Und wenn er aber, wie du sagst, geistig stehen geblieben wäre, dann ist das ja auf der anderen Seite genauso creepy, dann, dass sie mit niemandem zusammen ist, der sich seit 1000 Jahren nicht weiterentwickelt. Das ist ja auch unangenehm. Das ist
ein kleiner, meiner Meinung nach ein kleiner Denkfehler, weil er ist ja 1000 Jahre lang, ich weiß nicht, wie alt er ist,
16? Auch nicht.
So, das heißt, er hat diese Erfahrungen, aber immer nur in diesem gewissen Spektrum. Er geht immer seit 1000 Jahren auf Partys von 16-Jährigen. Er unterhält sich seit 1000 Jahren mit 16-Jährigen. Weißt du, also er hat zwar eine sehr profunde Erfahrung im Bereich 16.
Ist das die Story?
Ich habe keine Ahnung.
Aber, ich auch aber nicht, der, aber ich will
ist
nur,
ein valider Punkt. Wie ist das denn erklärt in dem Film?
Ja, weiß dass ich er so nicht. Alt ist? Ich hab, ey, ich, das war nur so das Bild, was ich denke, was Twilight ist. So, aber und, jetzt wahrscheinlich.
Und generell ist es wirklich so.
Scheinbar echt ein,
da müssen wir mal wirklich mal ran, weil das wirft ein ganz anderes Licht auf diverse Vampir-Filme. Weil gehen wir nach dem sozusagen mentalen Alter? Ist das mentale Alter eines 1000-jährigen Vampirs?
Dann vergleichbar?
Auch, ist das dann wirklich quasi, oder gehen wir nach dem körperlichen Alter?
Nein, das geht nicht.
Kenn ich noch an den Film Man from Earth erinnern?
Ja.
So, jetzt, also das ist natürlich nicht mit Vampiren und sowas, hat nochmal einen anderen Hintergrund irgendwie, ohne da große Spoiler, aber es ist tatsächlich ein ähnliches Ding. Also,
aber da der will ja nicht keine um eine Beziehung
Leute sozusagen klar machen. Ja, nicht in diesem Klischee Beziehungsdrama hin, aber da geht's ja auch um die Frage, was macht das eigentlich mit der Psyche, wenn du halt aus Versehen 1000 Jahre alt wirst.
Ja.
Ja, aber so. Das ist ja deutlich, also sehr viel.
Oder Highlander.
Ja, die haben ein bisschen stressiger, die Geschichte von Highlander als
aber,
bei.
Ja, aber wie oft willst du denn, sagen wir mal, also wie oft willst du denn dieselben Geschichten hören?
Aber so. Wenn du jetzt 1000 wärst, Nils. Ja. Ich meine, gut, abgesehen davon, dass es, außer wenn du einen anderen Vampir liebst, also in normalen menschlichen Lebenszyklen, wäre ja jeder für dich ein Kind. Also auch eine 80-jährige Exakt. Frau, du wärst ja 10-mal so alt
genau.
wie eine 80-jährige Frau. Also kann man den Case machen, dass alle Vampire pädophil sind.
Ja, das kann man machen. Und je älter sie werden, desto mehr kann man das in diese Richtung entwickeln. Ja, es ist ein Stück weit so. Man kann natürlich sagen, sie machen gewisse Erfahrungen nicht, weil sie einen anderen Lebensrhythmus haben. Also sie gehen nicht arbeiten, sie bekommen kein Kind, sie altern nicht. Also dieser Zyklus, den ein normaler Mensch
Wir sind schreitet, doch bei Vampiren jetzt.
Ja, ne? den also, hat ein Vampir ja. dann ja nicht, weil der eben eine andere Lebensrealität hat, andere Lebenserfahrung macht. Und der muss nicht zum Arzt gehen, der kriegt nicht Wehwehchen, der hat keine Rückenschmerzen. Das kennt er alles nicht, dementsprechend macht er eine andere Erfahrung. Von daher ist eigentlich ausgeschlossen, dass ein Vampir, je länger er lebt, irgendwann überhaupt noch ein Interesse hat an Menschen. Weil er hat dann alles irgendwie mal gehört und alles gesehen. Deswegen ist die einzig logische Konsequenz, ist, dass er sich mit anderen Vampiren zusammentut, weil die zumindest irgendwie eine ähnliche Wahrnehmung haben. Alles andere, so, selbst wenn er das mal macht, um mal was kennenzulernen und so weiter, aber wie oft denn, also wie viel 18-Jährige muss er daten, um irgendwann mal alles gehört zu haben?
Naja, Leonardo DiCaprio stört's nicht.
Ja, da ist natürlich
recht. Der ist 800?
Ja.
Naja, aber der bleibt ja auch auf einem gewissen Alterslevel, obwohl er immer älter wird.
Weiß ich nicht, Brad Pitt auch, oder?
Nee, der hat...
Ey, ich kenne mich nicht aus in
Gossip Land. Der war mit Angelina Jolie, die sind gleich alt, fast.
Ja, also...
Jennifer Aniston auch fast gleich alt. Der hatte eigentlich immer gleich alt.
Wie alt sind die? 60? Nee, 50? 50 sind die doch, oder?
Wer jetzt?
Ja. Brad Pitt ist 60.
Ja, Brad Pitt ist schon 60.
Leonardo DiCaprio wird irgendwo in unserer Gegend sein.
Der ist 10 Jahre älter als uns, glaube ich. Ja. Der ist so ein paar Jahre älter, glaube ich.
Der ist nicht so viel.
Ende 40, ne? Ist der so vielleicht?
Der ist nicht so viel.
Okay. Ich weiß.
Aber das ist halt auch Leonardo DiCaprio, das ist auch eine Ausnahmesituation.
Ausnahmesituation.
Natürlich. Also, sorry, so Rockstars und Filmstars und DiCaprio ist halt oberstes Regal. Da gibst du, ja, ist das so, da gibst du ja diesen von Rolling Stones. So, und dann. Dann gibt es halt Leonardo DiCaprio und dann.
Okay. Meinst du Mick Jagger?
Ja. Also jetzt nicht mehr, jetzt er 90 oder so, aber der hat ja das 20 Jahre vor DiCaprio auch gemacht. Also,
der hat das etabliert.
Der hat es etabliert. Also ist ja so. Also es gibt so ein paar Personen, die sind rausgezogen. Die haben halt, das kannst du ja nicht vergleichen.
Letztens sind es Vampire.
Nee, also, ja.
Wie aber sind wir auf dieses Thema gekommen? Von Pubertät auf Twilight. Irgendwo solltest du einen Pin reinsetzen. Jetzt hab ich's
aber. Ja, weil,
ich hab den Pin aber nicht.
Ich weiß, wo ich den gesetzt habe. Das war, weil Eddie gesagt hatte, krasse Typen. Und dann sagst du, ja, wie bei Twilight. Und dann sagte Eddie, wie selbstverständlich, ja, genau, das ist exakt Treffen. Und da habe ich nur mich kurz dran gestört. Das ist eure Definition von krasse Typen. Ich find Robert Pattinson in Twilight. Das konnte ich kurz nicht glauben.
Ich habe den in dem Moment gar nicht als Vampir gesehen, sondern einfach nur als dieser Typ. Ich habe den ersten Film gesehen, da sitzt er ja wirklich mit ihr in einer Klasse. Und er ist halt auch so dieser.
Der geht auch noch zur Schule. Der ist 1000 Jahre alt und geht noch zur Schule. Wie schlecht musst du in der Schule sein, wenn du zum 1000. Mal im Geschichtsunterricht hörst, dass, was weiß ich, August Bebel irgendein Shit gesagt hat. Hallo? Wie faul musst du sein? Um immer noch zur Schule zu gehen und nicht einfach zu sagen, ich gehe jetzt woanders hin, ich geh noch ein Jahr zur Highschool.
Der geht da nur hin, eben um sich die Mädels klar zu machen.
Möglicher. Ey, welcher Charakter wärt ihr im Twilight-Universum?
Ey, Robert Pattinson auf jeden Fall.
Ich kenne echt nur Robert Pattinson.
Ich kenne es noch nicht mal.
Und Kristen Stewart.
Das ist gar nicht, ey. Schöne Grüße Kristen, an alle Leute, die zur letzten Folge kommentiert haben übrigens.
Kristen Dunst.
Ja. Kristen Stewart.
Und da gibt es noch diesen anderen Typen, den es gibt ja immer diese Dreierkonstellation. Es
gibt den Werwolf noch.
Diesen Werwolf, und das ist ja bei Harry Potter ist das dann auch diese Dreierkonstellation, diese, wo man nicht weiß, für wen entscheidet sie sich.
Aber welche jetzt bei Harry Potter?
Oder bei Dawson's Creek war das auch.
Nein,
das
ist doch.
Es gibt immer den einen, der so ein bisschen Rock'n'Rolliger ist, der nicht so glatt ist, der so Kanten hat, der auch Brüche hat in der Biografie.
Beverly Hills 1910 tatsächlich
auch. Das ist immer
Jason
so.
Jason Priestley,
genau,
und Luke Perry.
Exakt. Und dieser Luke Perry Charakter, oder das ist der. Ist
ein bisschen rougher.
Genau, es gibt diesen einen Typ mit diesem
kantiger, schadiger, rough,
aber der trotzdem hinter dieser gebrochenen Biografie auch ein sehr, sehr einfühlsamer Typ sein kann und so weiter. Und dann gibt's halt diesen Aalglatten, der eben safe bet ist. Mhm.
Der Mr. Perfect eigentlich ist, aber sie will natürlich, sie will ihn heilen, sie will den Kaputten, den Broken, will sie irgendwie heilen. In ihr werden fast schon so mütterliche Instinkte geweckt, dass sie, der ist kaputt, der Bad Boy, den muss ich irgendwie auf den richtigen Weg bringen. Während der Gute links, es gibt.
Und der Bad Boy wiederum hat aber seinen Beef mit dem Mr. Perfect.
Nee, die sind eigentlich gut befreundet, weil die Rollenverteilung ist immer klar. Er ist der Shiny Guy, den alle lieben, und der andere ist so ein bisschen kaputt, und die Konstellation ist klar. Aber der Bruch kommt dann in dem Moment, wo sie sich für den Kaputten entscheidet, gibt's diesen Konflikt zwischen Mr. Perfect und
dem Kaputten. Bei Naruto ist das auch so.
Ja. Du hattest Andreas Elsholz und diesen Patrick heißt der, mit den langen Haaren. Der war auch ein bisschen der Kaputte. Andreas Elsholz war der Cleane. Jetzt, wo ich drüber nachdenke, das ist.
Sind es immer drei?
Ist immer ein Mädel und zwei Typen.
Ja.
Kennt ihr die geschlossene Gesellschaft, das Theaterstück?
Ja, geschlossene Gesellschaft habe ich schon mal gehört.
Das ist ganz geil. Es sind zwei Frauen, ein Mann in der Hölle. So, die Hölle besteht aus drei Sofas, unterschiedlicher Farbe, und einfach nur diesem einen Raum, da kommt dieser Spruch her, so, die Hölle, das sind die anderen. Vielleicht habt ihr den schon mal gehört als Zitat, ne? Das ist auch, also das finde ich ganz interessant, das passt tatsächlich ganz gut. Kennt ihr nicht?
Nee.
Wollte ich früher mal in Sims
Wann
nachstellen.
Warst du denn im Theater?
Nee, Sartre ist das. Hatte ich in der Schule. Und dann, ja, was denn? Ist halt, der hat halt auch Theaterstücke geschrieben. Aber das ist geil. Also es ist unangenehm, ist geschrieben wie ein Theaterstück, so wie das früher in der Philosophie auch häufig gemacht wurde, so als, ne? Und es ist einfach nur also eine Dreiecksbeziehung, aber wenn die das nicht lösen.
Aber zwei Frauen, ein Mann.
Genau. Ja. auch so, ne, mit Bad Boy, also mit Bad Vibes und der eine will unbedingt sie will aber die andere, sie will wiederum gar nichts, aber eigentlich ihn, und dann ist es immer so, ne, egal, bin ich kurz drauf gekommen. Andere ja. Frage, Themawechsel.
Immer.
Lustige Taschenbuch, Entenhausen. Ich habe jetzt neulich auf der Autofahrt, habe ich DuckTales gehört.
DuckTales, oh.
Das gibt's ja eine Neuauflage, wusste ich nicht. Die Mutter von Tick, Trick und Track wird erwähnt.
Never.
Ohne Scheiß.
Okay.
Und jetzt möchte ich jetzt, und das, ja. und das, also ich höre das so irgendwie, und dann und selbst, also Tick, Trick und Track selber gehen, aber auch nur so kryptisch, gehen dann sozusagen der eigenen Mutter hinterher. Und in meiner Wahrnehmung, meiner Kindheit, ich habe mich nie wirklich gefragt, ja, wo sind denn eigentlich die Eltern? Weil es war immer Onkel Dagobert, Onkel genau. Donald, es sind immer nur, ne?
Das ist echt beides Onkels.
Exakt, ja. Das ist die Frage. Why?
Dein ist der Großonkel, aber der also von Donald ist ja der Dagobert auch nur der Onkel, der Erbonkel.
Ja, ja, ich weiß, genau, also genauso wie ne, also wie alle, es gibt keine unmittelbaren Eltern
genau.
in dem ganzen Universum ja. eigentlich, gibt es nicht. Und das ist so, das ist mir da wirklich so bewusst geworden, als ich das gehört habe, von wegen, okay, die hat einen Namen, die Mutter, und es wurde nie, also ne, das ist so, und das fand ich super interessant, dass das in der Neuauflage von hier die DuckTales, dass das tatsächlich scheinbar irgendwie Thema wird. Und dann haben die Kinder weitergehört und irgendwann, so meine Frau und ich, haben dann bei den Kindern nachgefragt, ja, und geht die Geschichte weiter, weil wir zum Auto so kurz mitgehört haben, weil
das ist nie drüber nachgedacht.
Total interessieren würde.
Ich hab da schon vor langer Zeit irgendwann drüber nachgedacht, weil ich das mega weird fand. Und ich habe mir das dann irgendwie so erklärt, dass die so keusch und prüde waren, whatever, dass die irgendwie das Gefühl, dass so Enten Kinder kriegen oder so, dass die das irgendwie.
Also wer sind die? Disney in dem Fall?
Oder ja, was? Whatever, weil das ist ja eine ganz bewusste Entscheidung gewesen, dass das nicht die Kinder sind, sondern. Ich habe natürlich als Kind bis zu einem gewissen Grad hat mich das nicht, aber irgendwann, weiß ich noch genau, hab ich angefangen darüber nachzudenken, warum das alles nicht in der direkten Linie
sind. Wo sind die Eltern
so? Und ich habe damals keinen Grund gefunden. Ich habe wirklich gedacht, okay, das muss irgendwas, vielleicht eine Prüderie sein oder so. Ich habe es nicht gecheckt.
Meine Theorie war, dann konnten sie freier Geschichten erzählen, weil sobald du irgendwelche Eltern-Kinder-Beziehungen hast, sonstiges, dann ist wahrscheinlich der Druck, also wer weiß, also ne, also wirklich dadurch erzählst du ja auch andere Geschichten. Und so konnten die im Prinzip auch wirklich immer etablieren, ey, Onkel Dagobert verprügelt Donald kann auch scheiße so sein, Enkelkinder, also nicht, es sind ja keine, nicht seine direkten Kinder so. Das heißt, du konntest, die waren ja auch ein bisschen rougher, die Geschichten am Anfang. So, ne? Und ich glaube, sobald du so eine Eltern-Kinder-Beziehung automatisch in die Geschichten reinbringst, dann ist Moral oder keine Ahnung was, du erzählst, glaube ich, andere Geschichten automatisch. Und deswegen finde ich es tatsächlich so im Nachhinein irgendwie auch so, okay, das ist irgendwie untypisch. Also in dem Gros an anderen Erzählungen, die man so sonst aus der Geschichte kennt.
Ja, aber wie ist sie denn jetzt ausgegangen? Weil ich will das wirklich
auch wissen. Ich weiß es nicht. Sie ist scheinbar irgendwie eine super krasse Abenteurerin. Ich habe ihren Namen tatsächlich jetzt gerade vergessen. Irgendwas mit D. Della.
Hab ich da mal was gesehen? Nicht.
Aber und, es gibt so viele Spin-offs und Geschichten in diesem Duck-Universum, ja. Weil es gibt auch 100%, ich bin ganz sicher, es gibt auch irgendeinen Zeichentrickfilm, da ist die Geburt von Donald.
Die Geburt von.
Ja, also die, wo er auf die Welt kommt.
Wo er als Baby ist.
Ja, wo er, glaube ich, wo er als Baby ist und so. Und ich erinnere mich, da gab's mal was. Und es gibt auch eine Verflossene von Dagobert, erinnere ich mich. Also ich kriege das nicht mehr so ganz zusammen. Die
ja, so eine Romanze kenne ich,
Duck-Fans oder so. Und da ist halt auch das Ding, weil DuckTales ist wie so ein Spin-off. Mhm. Und zum Beispiel in den Mickey Mouse Comic-Heftchen früher oder auch in den lustigen Taschenbüchern sind die Charaktere auch noch mal so manchmal so ein bisschen anders als in DuckTales.
Also ja, ja, klar.
Ist zwar das gleiche Universum und so, aber die haben da sich schon ein paar
Freiheiten rausgenommen. Aber es ist auch animiert, ne? Also DuckTales war ja, oder weiß nicht, ob es auch als Heft gibt, aber das war ja eine Zeichentrickserie.
Ja, ja, genau.
Aber das ist ja auch nochmal ein anderes Medium, ne? Da, ja, auf klar, jeden Fall.
Das ist eine Neuauflage irgendwie, auch ein ganz eigener Zeichenstil.
Da leben sie ja, so, glaube ich, auch, also, wie ist das, bei DuckTales leben sie doch auch bei Onkel Dagobert. Und ja. Nicht bei Onkel Donald, weil Donald taucht ja in DuckTales kaum auf. Das ist ja fast alles Tick, Trick und Track und Onkel Dagobert.
Tick, Trick und Track stehen eigentlich im Schwer, also sind so Hauptprotagonisten, würde ich sagen. Dagobert irgendwie auch, aber natürlich finden die anderen Charaktere irgendwie auch statt. Donald ist der Einzige, der auch wirklich dann im Hörspiel genauso redet, wie man Donald kennt. Also da haben meine Kinder auch wirklich gefragt, wieso redet er so komisch?
Ja.
Weißt du, weil die kennen das nicht.
Ja, genau. Ja, warum vor allen Dingen als Einziger?
Ja, deswegen, ja.
Warum können alle anderen. Weil es sind ja alles Tiere.
Yeah.
Warum können die alle sich klar ausdrücken?
Und das war schon immer so.
Ich glaube, dass das ganz ikonisch ist, weil die haben irgendwann mal Donald auf diese Art und Weise vertont. Als Kind haben wir auch mal versucht, das nachzumachen. Ne, dieses kehlige Geschnattere.
Ich habe es auch vor, ich konnte das mal.
Ich glaube, ich konnte es auch mal ganz gut, aber ich kann es jetzt nicht mehr. Jedenfalls diese unverständliche Schnattersprache. Und das haben sie eben vermutlich, weil das so eine Ikone ist oder was, haben sie es irgendwie beibehalten. Aber ja, so redet er bis heute.
Ja, aber es ist doch schon interessant, dass sie bewusst gesagt haben, dieser eine Charakter hat einen also eigentlich haben wir alle anderen Sprachfehler. Er spricht Entisch. Alle anderen haben offensichtlich die Schule besucht oder was.
Ja, ein bisschen crazy, ne? Aber Dagobert, Donald ist ja eigentlich auch dann, glaube ich, also Mickey Mouse war immer so.
Niemand mag Mickey Mouse.
Mhm. Das meine ich damit. Er ist der Mr. Perfect, Donald ist wiederum der Charakter, aber zwischen denen steht eigentlich keine dritte.
Das ist ganz lustig. Ich kann ganz oft Dagobert sagen, zum Beispiel, Mickey Mouse, Donald ist Donald. Bud Spencer, Terence Hill ist Terence Hill.
Also wer so ein bisschen die Bad Vibes hat oder die. Enfant terrible oder was meinst du, oder?
Hab ich jetzt. Du meinst, für dich ist dir klar, mit wem du dich identifizierst.
Genau, wer ja. meine, weswegen ich
was Projektionsfläche
meine ist, Projektionsfläche war. Ich wollte nie Mickey Mouse, Bud Spencer war auch immer natürlich cool und so, aber ich wollte immer Terence Hill. Ich mochte nie die Bud Spencer Einzelfilme, weil Terence Hill nicht dabei war. Der war halt auch so immer der Comic Relief, ne? Also wahrscheinlich ist es das. Donald Duck war der Lustige. Mickey Mouse ist ja nicht so lustig wie Donald Duck.
Terrence Hill ist lustiger als
Bud Spencer, was?
Guardians of the Galaxies?
Ja, da habe ich gar keinen Bezug. Das war ja auch, da war ich ja erwachsen.
Oh, okay.
Ja.
Also wenn, dann musst du so Kindheitssachen nehmen, irgendwie, wo man
Power Rangers.
Saber Rider oder sowas.
Ja, Saber Rider ist klar.
Aber meistens waren es halt immer so, war ich immer angezogen von denen, die lustig waren.
Bei Saber Rider war ich zum Beispiel immer Colt.
Ja, war klar.
Ich war der Japaner. Wie heißt er?
Ja, warte, kommt gleich.
Oh, wie hieß er denn? Den fand ich am coolsten.
Mit dem Auto.
Ja.
Fand ich auch gut.
Und der.
Alter, Mann. Fireball.
Fireball?
Ja.
Ja, doch.
Der Fireball. Fireball, ne?
Ja. Ja, wie hieß nochmal der strahlende Ritter auf
dem Saber. Er ist doch Anführer.
Nee, warte. Ach ja, Colt war der Cowboy.
Ja, yeah, mit dem geilen Raumschiff, genau.
Ja, der zum Beispiel, der auf dem Pferd, den fand ich auch nicht so cool.
Nee, den fand niemand cool, weil er wie Mickey Mouse war. Der war immer so.
Der war Mickey Mouse, der war so. Der hat auch immer alles korrekt und so weiter. Der hatte keine.
Das ist der Mr. Perfect, genau.
Ja. Irgendwann kam ja auch Mrs. Perfect dazu, die hatte auch ein Metallpferd. Aber ich habe ihren Namen vergessen. Könnt ihr euch daran erinnern?
Nee.
Ja. Er war der Einzige, der eine Partnerin hatte dann.
Ist oft so, auch so. Ich habe neulich nochmal die Robbie Williams-Doku gesehen auf Netflix und da, also das habe ich zu der Zeit schon so empfunden, aber das kam mir dann nochmal hoch, als ich das gesehen habe. Gary Barlow ist auch dieser Mr. Perfect gewesen, dieser aalglatte, um den herum die Band aufgebaut werden sollte, und Robbie Williams war ja voller Outcast.
Der Bad Boy.
Outlaw, der Bad Boy, und der ist am Ende derjenige gewesen, den die Leute, mit dem die in Liebe gefallen sind, sozusagen. Mhm. Ja. Aber was sagt uns das? Wir müssen mehr unsere roughe Seite zeigen auch.
Ich gehe direkt nach dieser Saison ins Tattoo-Studio, sagt mir das.
Ja? Und was wirst du dir tätowieren lassen? I'm a rough boy.
Hier.
Die Wange.
Hier.
Komplett. Roughness.
Was würdet ihr sagen? Ich habe schon oft drüber nachgedacht. Keiner von uns ist tätowiert. Ist der Zug abgefahren für uns? Ist es weird, wenn sich 45-Jährige
mega weird
noch tätowieren lassen?
Es ist komplett weird. Es ist komplett weird.
Oder kann man.
Nee, geht nicht mehr. Es geht einfach nicht mehr. Gut, man kann natürlich dann das Motiv der Schlaffheit seiner Haut irgendwo anpassen. Ja? Also man kann zum Beispiel, was ich machen würde, vielleicht so eine Art, so einen schmelzenden Butterklumpen, wo man sagt, okay, pass auf, ich mach mir einen schmelzenden Butterklumpen, und je mehr sich die Haut auseinanderzieht, dann desto mehr schmilzt die Butter im Laufe der Zeit. So, ne, das ist noch ein Motiv, wo du sagst, okay, das geht mit der Zeit.
Ach, ey, da bin ich, wir hatten das, irgendwann hatten wir schon mal Tattoo, das Thema, ich erinnere mich noch. Aber
wir hatten
guck mal, das Thema schon. Wenn ich mir ein Tattoo machen würde, dann würde ich das schon natürlich auch, dann denkt man, okay, wo zeigt man es denn irgendwie? Im Schwimmbad vielleicht irgendwie, ich weiß nicht, wie oft ihr noch ins Schwimmbad geht oder so, aber ne, so, dann, also irgendwo zeigt es dann ja
auch. Wo du dich tätowieren lässt erstmal, wenn du das Gesicht tätowieren lässt.
Also in erster Linie, glaube ich, ist es dann wirklich so dieses eigene Gefühl, und das ist dann vielleicht auch dieses, ja, ich mach's für mich und nicht für andere, so ungefähr.
Ja, dann kann ich es auch gleich lassen.
Ja gut, aber kannst
der einzige Grund,
dann kannst du es auch machen, wenn du dich selber damit wohlfühlst, aber ein Stück Butter auf deiner Haut,
ganz ehrlich, der einzige Grund, sich ein Tattoo zu machen oder stechen zu lassen, ist, dass es andere sehen. Und jeder, der was anderes behauptet, lügt. Es gibt gar keinen Grund, sich ein Tattoo stechen zu lassen, nur für sich selbst. Und es macht auch niemand. Jeder, der Tattoo hat, will, dass dieses Tattoo gesehen wird. Und das ist ja auch okay so, weil, also, ne?
Weiß ich nicht.
Ja, aber was, wozu denn sonst?
Ich ja, weiß ich nicht, einfach vielleicht.
Aber wie oft stellst du dich denn vor einen Spiegel und guckst dir dein Herz an und denkst dir, oh, mein Herz.
Wie oft gehe ich vor einen Spiegel und guck mich selber an, so ungefähr?
Ja, gar also, nicht mehr hoffentlich.
Nee, eben, also, nicht, also.
Ja, ich weiß ein bisschen.
Also, ich weiß nicht, ob das so universal drauf poppt.
Du willst ja was ist. Damit ausdrücken.
Ja, vielleicht willst du aber auch nur ausdrücken, so dir ist scheinbar irgendwas so wichtig oder eben nicht wichtig, so dass du es einfach auf deine Haut brennst, halt so.
Das ja, aber du willst, dass die anderen sehen, dass es dir wichtig
ist. Ich will auch nur den Akt haben. Das meine ich ja, damit.
Den,
so, also,
I don't buy it.
Ich glaube, das ist so ein bisschen so, als wenn du dir deine Wohnung schön einrichtest, weil dein Körper ist ja deine Außenwohnung und die.
Ja, die Wohnung verlässt nie den Ort. Die ist.
Ja, aber ich weiß ja grundsätzlich, was du meinst. Und ich widerspreche dir nicht grundsätzlich. Und ich glaube, dass es viele Leute gibt, bei denen das genauso ist, wie du sagst. Ich glaube aber auch, dass es Leute gibt, bei denen das anders ist, weil ich mir schon vorstellen kann, dass man, wenn man sich selber irgendwie so auf die Art und Weise schmückt und sich dann selber daran anguckt und denkt, geil, ich gefall mir, ich finde das cool, ich habe vielleicht irgendwelche besonderen Erinnerungen oder Momente oder so auf meinen Körper geschrieben, wo es eben nicht nur ein Arschgeweih ist oder so, wo du einen Trend mitgehst. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es Leute gibt, die das für sich selber
machen. Moment, ich sag ja nicht, dass das der einzige Grund ist. Ich sag nicht, dass du das nur, also ich glaube sehr wohl, dass es ganz viele Leute, wahrscheinlich sogar die meisten, keine Ahnung, dass die sich tätowieren lassen, weil ihnen das was bedeutet,
ja, oder
weil ihnen das wichtig ist. Also, aber die wollen trotzdem, dass das gesehen wird einfach. Das meine ich nur. Also ich finde, sonst wäre es auch, also sonst wäre es auch Verschwendung. Also es ist, ein Tattoo ist, hat ja schon, also man lässt sich ja schon tätowieren, weil man auch will, das steht ja auch für eine gewisse, ja, für so eine, ich will nicht sagen Bad Boy, aber so, ey, so eine, ich, man will das, man will, wenn ich ein Tattoo mir stechen lasse, dann will ich, dass die Leute sehen, dass ich ein Tattoo hab.
Aber dann gehst du ja auf, also, ne, das mal, ey,
egal,
ist, das ist wahrscheinlich ja keine, was ist keine sinnige Diskussion, weil keiner von uns tätowiert, das meine ich damit.
Also, nein, ist ne, komplett
wenn ich mir ein Tattoo machen würde, ja, ich würde natürlich auch darüber nachdenken, dass ich dann auch will, dass es irgendwer dann mal sieht, so ungefähr. Egal wo, so halt, ne? Also ich glaube, ich würde auch, deswegen verstehe ich ja das, was du sagst, so, aber einfach so komplett Intimität von anderen irgendwie, weiß ich nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es Leute gibt, die.
Es gibt immer Leute, so. Aber ich ja, meine, ja, natürlich.
En gros,
ja,
so.
Ja, es schreibt wieder einer in die Comments, ich habe ein Tattoo, das noch nie einer gesehen hat. Ja, okay.
Das haben letzte Woche übrigens auch Leute das, reingeschrieben, dass du die Simmalerion.
Ach, kannst du. Ja, genau.
Ach, kann ich gar nicht.
Ich habe das Simmalerion gelesen. Wann? Wenn wir so generalisierende Aussagen machen, ist ja klar, dass auf der Welt irgendwo immer ein Gegenbeispiel ist. Aber das widerlegt ja nicht die generelle These. Also weißt du, auch wenn ich jetzt sage, ja, jeder, der sich ein Tattoo stecht, meine ich natürlich nicht jeder, sondern die meisten, viele.
Da nähern wir uns, glaube ich, auch da eine Einigkeit an. Aber es ist auch furchtbar langweilig, wenn man immer derselben Meinung ist. Das ist ja auch so ein Ding. Ich mag zum Beispiel, manchmal bin ich einfach, ich habe zu vielen Dingen keine Meinung.
Dann bist du Anti.
Und dann bin ich einfach, weil mich in einem Gespräch die Diskussion mehr reizt als die Meinung zu einem Thema, bin ich oftmals Opposition, einfach nur, weil dann eine Diskussion entsteht, die ich interessanter finde als das eigentliche Thema.
Interessant. Der Konsens langweilt dich.
Ja, auch, weil ich auch einfach zu gewissen Sachen keine Meinung habe und dann bin ich halt dagegen und dann habe ich wenigstens ein interessantes Gespräch. Weißt du? Aber auch nicht, also im Sinne von, ich finde das ist, ich glaube, es ist halt so ein Reflex, den ich habe, dass wenn irgendjemand was sagt und ich habe keine Meinung dazu ausgebildet, gucke ich erstmal, okay, was ist so die Gegenseite? Was könnte man für Argumente
damit
finden?
Damit zögerst du aber natürlich, also damit willst du ja im Prinzip auch eine Kontrolle sozusagen haben.
Weiß ich nicht, vielleicht
um ein Gespräch provozieren zu lenken. Ja, wer weiß.
Aber also, es ist doch, ja, jedenfalls ist es so ein, wenn jemand so irgendwas eine Meinung hat, ist mein Impuls eher, wenn ich dazu noch nicht mir was gebildet habe, eher zu gucken, okay, wie könnte die andere Seite argumentieren?
Das kenne ich aber zum Beispiel bei Regeln. Wenn irgendwo, das war schon immer bei mir so, schon als kleines Kind, wenn irgendwo eine Regel ist, die wird von mir sofort hinterfragt. Bis ins kleinste Teil. Wenn es heißt ja hier, weiß ich nicht, die Klimaanlage muss ausbleiben, warum?
Man darf nicht vor den Fortnite-Stand kacken.
Ja. Man darf nicht vor den, warum?
Warum?
Warum darf man hier nicht hinkacken? Ja, weil das stinkt. Moment.
Das probiere ich erstmal aus.
Das wollen wir da erstmal.
Definiere wissen. Stinken.
Was heißt hier stinken? Für manche jeden? Ist das ein Odor. Sagt man Odor?
Odeur.
Odeur. Nein, aber Odor. So generell, ich, das ist bei mir so, ich weiß nicht, das kann man bestimmt psychologisch irgendwie ergründen oder so, aber so, dass erstmal eine Regel da fühle ich mich sofort erstmal so.
Die schränkt dich ja erstmal
ein. Die schränkt mich erstmal ein. Und dann denke ich mir erstmal, okay, irgendjemand hat sich zu irgendeinem Zeitpunkt X diese Regel überlegt und aus irgendeinem Grund wurde sie übernommen. Aber ich weiß nichts über die Person, die sich das ausgedacht hat, über die Gründe. Und ich muss es aber jetzt einfach erstmal so akzeptieren. Und damit tue ich mich schon allgemein schwer. Was nicht heißt, dass ich nicht Regeln akzeptieren kann, wenn sie mir einleuchten. Und ich weiß, dass das super annoying ist, weil ich habe ja selber Kinder, denen ich ständig irgendwelche Regeln sage und mich tierisch darüber abfuckt, wenn sie alles hinterfragen. Also ich weiß, wie nervig das ist, aber es ist bei mir so. Sobald irgendjemand kommt und sagt, sie dürfen das nicht oder sie können das nicht, natürlich erstmal so.
Erstmal challengen, so,
was,
ne?
Warum? Was ist hier, was passiert? Was passiert jetzt so? Warum darf ich, zum Beispiel, klassisches Beispiel, bitte nicht vom Beckenrand springen im Schwimmbad. Ich so, why? Warum? Warum darf ich hier nicht vom Beckenrand springen? Was ist das für eine, das ist ein fucking Schwimmbad, hier ist Wasser. Das ist die Essenz, um ins Schwimmbad zu gehen, ist vom Beckenrand ins Wasser zu springen. Es ist ungefähr 80% des Spaßes des Schwimmbadbesuchs ist vom Beckenrand ins, warum? Und dann können die dir wahrscheinlich erklären, ja, ist gefährlich, was weiß ich, bla bla bla. Aber dann entsteht schon die Diskussion. Und dann sind die Bademeister schon erneut und dann fliege ich wieder raus, darf wieder Hausverbot und so weiter, alles schon. Ich muss mittlerweile 200 Kilometer fahren, um ins Schwimmbad zu kommen.
Damit die Leute deine Tattoos sehen.
So ein Schwan.
Aber ich würde mir dann auch einfach kontextabhängig, wenn ich weiß, die Leute sehen das nur in einer bestimmten Situation.
Ja.
Zum Beispiel, ich weiß, die einzige Situation ist im Schwimmbad, wo ich oben ohne bin, wo Leute jemals, dann würde ich ja direkt ein Tattoo auch auf den Wasserbezug setzen. Also dann würde ich zum Beispiel mich auf einem Podest, wo so auf einem Siegerpodest mit einer Goldmedaille um mich rum und dann würde ich da sowas draufschreiben wie Schwimmweltmeisterschaften 2007. Never forget. wo die Leute dann sehen, boah, wir teilen dieselbe Stark. Leidenschaft, wir mögen beide im Wasser sein, aber wow, ich sehe auf deinem Tattoo, wow, du bist also 2007 erfolgreich gewesen.
Ja. Vielleicht ist das der Grund bei Twilight, warum Pattinson in der Schule ist, weil er zu oft Beef hatte in seinen 1000 Jahren, dass er irgendwelche Regeln nicht folgen wollte. Und in der Schule ist es halt haben alle keinen Bock auf Regeln.
Wenn er wenigstens Lehrer wäre. Wenn Robert Pattinson in der Geschichte wenigstens der Lehrer wäre. Weil dann kannst du sagen, okay,
nee,
der bringt Leuten was bei, was
von
er
für 1000 Jahre.
Aber sich auf die Schulbank zu setzen und sich jedes Jahr von anderen Lehrern dieselbe Scheiße erklären zu müssen.
Ey, ich bin wirklich gespannt, ob das, also, weil ich hatte das Gefühl, es gab auf jeden Fall irgendwo so eine Hardliner-Twilight-Bubble. Also, wo viele Frauen natürlich auch, die wirklich richtig geil, die Twilight richtig geil fanden.
Und aber die sind ja jetzt alle erwachsen.
Ja, okay, aber trotzdem pubertäre Prägung irgendwie, vielleicht müssen wir das jetzt klarstellen.
Ich finde das, by the way, auch völlig in Ordnung, wenn Leute sowas feiern.
Ist ja auch okay, aber das ist so, ne, von wegen, ey, buh.
Aber man darf natürlich dann auch mal sich drüber lustig machen, weil es gibt ja diese Ebene, ich habe das auch bei Situationen, so Guilty Pleasure, wo ich einfach Sachen unterhaltsam finde oder die geben mir eine gute Zeit. Und wenn ich aber anfange, drüber nachzudenken und es zu analysieren, dann hält es dem nicht stand. Aber ich will ja eine gute Zeit haben. Und wenn mir irgendwas eine gute Zeit bringt, dann ergibt es ja keinen Sinn, egal auf welcher Seite ich stehe, mir das entweder selber zu ruinieren, indem ich anfange, da rumzupopeln und mir die ganzen Ungereimtheiten aufzuzählen. Und es ergibt noch weniger Sinn für andere Leute, das zu ruinieren, indem ich da hingehe und sage, haha, checkst du aber nicht, dass das so und so ist. Ja, fuck, die Person hat einfach Spaß. Lass der Person den Spaß. Es ist nicht an dir, ihr den Spaß zu nehmen, indem du argumentativ irgendwas für sie ruinierst. Finde ich völlig in Ordnung, aber in diesem Kreis sitzt ja niemand, der Vergnügen dran hat. Deswegen.
Ich habe schon lange keinen Spaß mehr.
Ja, genau, aber es ist halt, ich kann mir selber auch Fußball kaputt machen, wenn ich wollte.
Das macht der HSV schon für dich. Da wollte ich übrigens hin, weil ich musste vorhin die ganze Zeit noch kichern, so von wegen, wir hatten irgendwann im Aus Daily vor ein paar Folgen, hatten wir die Definition Liebe, da sind wir so reingerutscht.
Ja.
Da habe ich ein paar Mal drüber nachgedacht, so einfach so ab und zu kommt, ne, manchmal denke ich ja dann irgendwie verschiedene Sachen nach und irgendwann habe ich gedacht so, ey, Nils Definition von Liebe, ne? Ich würde gerne über Fußball nochmal an dieses Thema andocken. So. Weil wie würdest du denn die Beziehung zum HSV von dir beschreiben?
Ja, das ist für mich ein emotionaler Marktplatz einfach, weil du der Mensch, und das ist ja auch das, was ich damals irgendwie gesagt habe, dass du kannst anfangen, das zu sezieren. Ja. Und dir überlegen, okay, woher kommt Liebe, woher kommt das, woher kommt jenes, und dann als nächstes drüber nachdenken, okay, brauche ich das? Kann man das über Bord werfen? Ist die nächste Weiterentwicklung des Menschen nicht dann ohne das und ohne jenes, weil das alles Pakete sind, die du seit der Urzeit mit dir rumschleppst, aber jetzt nicht mehr vonnöten sind? Ah, ich hab's ja gecheckt, ich hab's ja entschlüsselt. Ja. Und der nächste Schritt ist dann, nee, du bist halt ein Mensch und das ist Teil des Menschseins, sind diese Emotionen und das gehört einfach dazu und akzeptiere damit zu leben. Und dann komme ich zum Fußball, weil mir völlig klar ist, dass Fußball überhaupt gar keinen Sinn ergibt in irgendeiner Form. Es ist nicht produktiv. Es leistet nichts für die Gesellschaft. Es stellt nichts her. Es bringt die Menschheit nicht voran. Es ist einfach wirklich plump. Aber es deckt halt ein Spektrum an Emotionen ab, wie in einem Supermarkt, ein Regal, wo Emotionen drin sind, die präsentiert werden von Fußball. Und dazu gehört natürlich Freude, Spannung, auch Enttäuschung, Erwartungshaltung ist aber auch sowas wie in einem Kollektiv zusammen etwas erleben, in einem Stadion zu sein mit 50.000 Leute, die alle dasselbe wollen, dasselbe empfinden, das macht was mit dir als Mensch, ja. Das ist in uns angelegt und mir ist völlig klar, dass ich mich da einfach emotional in einem Regal bediene, was mir im Menschsein hilft, mir eine gute Zeit gibt und daher, das ist die Rechtfertigung des Fußballs. Wenn mir einer ankommt und sagt, es ist der Fußball macht darüber hinaus irgendwas. Nein, macht er nicht. Es gibt Leuten eine Identifikation für etwas, für eine gemeinsame Sache. Es erfüllt gewisse emotionale Bedürfnisse als Mensch und dann lassen wir es dabei. Und mehr leistet der Fußball nicht. Aber das ist ja schon eine Menge. Ne? Dadurch leistet er schon eine Menge, indem er diese Dinge anbietet. Aber wenn du mir jetzt ankommst und sagst, ja, nee, darüber hinaus
bringt es der Fußball nichts. Aber es gibt auch HSV und irgendwo dazwischen gibt's ja was.
Ja, aber das ist ja, du
das
musst
das Gleiche, es findet im gleichen Kontext statt. Das ist gut.
Du kannst halt nicht einfach wechseln. Also, weil dann ist es völlig klar, wenn du sagst, ich gehe nur dahin, wo es, dann ist das auch nicht tiefgehend.
Dann magst du
dann das
Bayern.
Das hat keine Wurzeln geschlagen.
Als, ja, okay, ja, ja.
So, das ist dann wie ein Zuckerrausch. Aber das ist nichts Fundamentales. Das hat keine Wurzeln geschlagen. Das ist ein sehr oberflächlicher Halt, den du dann hast. Wenn du dir einfach aussuchst, wo kriege ich irgendwas her, weil dann das ist dann nicht echt.
Okay.
Ja.
Im Titanic-Universum, was für wer der HSV für dich jetzt gerade? Ist der HSV eher
Leonardo DiCaprio
oder
und du Leonardo
DiCaprio? Ich würde sagen, die Titanic.
Ja, das stimmt. Reißt eine Menge Leute mit runter, das stimmt schon.
Ist das immer
aber
noch so?
Immer noch die Hoffnung, eines Tages taucht sie wieder auf und das ist vielleicht das, was.
Es gibt jetzt einen abgefahrenen neuen 3D-Scan. Von der Titanic. Habt ihr den zufällig gesehen? Das ist ganz nice. Also auch eine neue Technologie irgendwie benutzt, bla bla bla. Also fand ich ganz cool. Und würde dich auch interessieren, die haben so einen Octopus Breeding Ground gefunden in 3000 Metern. Habt ihr das mal gesehen? Eben einfach auf einen Schlag haben die so ganz viele neue Octopus-Sorten irgendwie kennengelernt. Oder gefunden das erste Mal in der Geschichte der Menschheit. Ich habe so ein Video gesehen. Da zeigen die so eine Aufnahme, so ein Octopus. Und ich denke mir, fuck, Mann, der hat einen Ausdruck. Und ich hab mir gedacht so, shit, wir dürfen da nicht sein, so ungefähr. Das war so mein Impuls, als ich das gesehen habe. Und wir haben die so einen Oktopus abgefilmt halt in 3000 Metern. Und der wirkte wirklich so von wegen, ey, shit, ihr habt uns entdeckt. So den Blick hatte er drauf.
Das ist doch schon ein bisschen spooky, Alter. Ey. Ja, ich glaube schon, dass, also die sind ja smart.
Ja.
Aber deren Problem ist, dass die halt sehr früh sterben. Deren Lebensspanne ist halt so gering, dass sie uns nicht gefährlich werden können. Und die haben eben keine Weitergabe von Wissen, während hochentwickelte Lebensformen an Land, jetzt wie der Mensch, wir haben halt den Vorteil, wir können Lebenserfahrungen machen, geben die an die nächste Generation weiter, weil wir über den Reproduktionsmoment hinaus existieren können. Aber das ist bei Oktopoden nicht, die legen ihre Eier und sterben. Das heißt, die können keinen Wissenstransfer an die nächste Generation weitergeben, deswegen sind sie für uns ungefährlich. Aber sie sind smart. Und wenn die jetzt aber so eine Selbstreflexion haben und erkennen, fuck, das ist unser Problem, was uns zur Weltspitze noch fehlt, ist, wir müssen in der Lage sein, bisschen länger zu leben und Wissen weiterzugeben und dann forschen die da dran.
Was ist, wenn die so smart sind?
Und kreieren neue, pass auf, die kreieren neue Varianten von sich selbst und das wurde entdeckt, deren Züchtungslabor unter Wasser, fuck, sie kommen uns auf die
Schliche. Aber das meine ich damit, also was ist, wenn die Smart Boys sind und die Smart Livings auf der Erde, weil die einfach wissen so, ey, könnte es ein bisschen gefährlicher, wenn da irgendwie ein Asteroid kommt oder so, oder es ist sehr heiß wird, haben wir irgendwie damals in unseren Tentakeln gespürt, wir bleiben mal hier unten irgendwie und hier unten
sind. Aber das haben wir ja eh schon mal, ich weiß, haben wir das schon mal besprochen, ich komme langsam durcheinander, aber
Sicherheit.
Wir sind ja so besessener drauf, außerirdisches Leben zu finden, ne? Und wenn wir jetzt, nehmen wir mal an, auf dem Mars, die finden Wasser und im Wasser, ja, und die finden dann im Wasser, eine Kaulquappe oder irgendeinen Fisch oder so, ne, dann würde jeder sagen, wow, Leben auf dem Mars, so. Aber wir haben in unserem Ozean noch, was weiß ich, 80 Millionen Spezies, die wir nicht entdeckt haben. Also, nur weil das einfach von der Distanz her sehr, sehr, sehr weit weg ist, Also gemessen im kosmologischen Bereich ist ja auch nicht weit weg. Sonst für uns Menschen jetzt, okay, ist halt der Mars, aber so ist es. Weißt du, was ich meine? So, das ist so.
Das also, ist schon ein Riesenunterschied, weil. Nein, der Unterschied ist, weil, guck mal, du hast das wirklich? Leben auf der Erde. Ja, weil der. Ich weiß ja nicht, wie ernst du die Frage meinst.
Nee, ich hätte gerne nochmal eine Erklärung darüber.
Nein,
warum was Besonderes ist, auf einem anderen Planeten Leben zu finden.
Ja, ich bin mir nicht sicher. Du hast das jetzt. Die Ironie war nicht so erkenntlich.
Es ist nicht Ironie, es ist einfach. Es ist einfach lustig, dass wir einfach 1 Million Spezies noch nicht haben und uns aber freuen würden. Da ist nicht immer egal. Ich meine das nicht 100%ig ernst. Natürlich ist es was Besonderes, wenn wir auf einem anderen Planeten Leben finden. Weil das ja auch dann darüber Aussagen macht, was auf diesem Planet mal war oder sein könnte, ist mir schon klar. Ich finde es nur trotzdem so lustig. Ich habe erst Interesse an einem außerirdischen Lebewesen, wenn das mit einem Raumschiff kommt und irgendwas Geiles kann.
Oder weißt du, wir mit dem Raumschiff dahin fliegen.
Ja. Ich habe kein Interesse, wenn die mir sagen, ja, wir haben in 10 Trilliarden Lichtjahren Entfernung haben wir außerirdisches Leben gefunden und dann zeigen die das Leben und es ist so eine Kaulquappe. Ich mir, ja, wow. Toll,
das Ding ist doch alles, enttäuschend. Alles, was wir auf Erden finden,
ich will halt erstmal einfach,
gegessen halt.
Ich will halt einfach.
Du willst direkt den Big Boss.
Ich will, ja. Aber ich will was besser ist als wir.
Aber die Frage ist ja, ich weiß jetzt, ich traue mich gar nicht dir zu antworten, weil ich nicht weiß, ja, wie viel jetzt von dir
erzählst.
Naja, das Spannende ist doch, erstmal der Beweis erbracht ist, dass das Leben nicht nur auf der Erde existiert, sondern auch woanders existiert, was ja wiederum die Tür öffnet für das, was du jetzt gerade geschildert hast, nämlich hochkomplexes Leben, was sich in seiner Beschaffenheit erstmal komplett von dem irdischen Leben unterscheidet, weil es eine andere Form der Evolution durchgemacht hat, aber was eben auch die Tür öffnet für intelligentes Leben, was eventuell vielleicht mit uns auch kommunizieren kann, was vielleicht auf einer Ebene existiert, wo man sagt, okay, das ist jetzt nicht so weit auseinander, dass man kann irgendwie mit denen kommunizieren. Und das ist ja das Krasse, weil es gibt ja durchaus auch Forscher und Forscherinnen, die sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass es kein weiteres Leben gibt, ist jetzt gar nicht so gering, wie man bei der Anzahl der Sterne, die es so gibt und Planeten, vermuten würde. Und allein, fuck, okay, wir haben Leben entdeckt. Und dann muss man gucken, wie viele Planeten können wir überhaupt abchecken mit unseren Teleskopen. Und wenn wir innerhalb dieses Bereichs schon Leben finden und das der Beweis erbracht ist, dass das Universum lebendig und es wimmelt, dann kannst du sagen, okay, fuck, es gibt so viele verschiedene Lebensformen und wir müssen sie nur finden. Der Beweis ist erbracht, dass es existiert. Die Erde ist nicht ein Freak-Accident.
Ja, aber das ist halt auch nur auf der Scope von uns Menschen. Für mich steht außer Frage, dass es irgendwo im Universum noch Leben gibt. Also dafür ist es einfach viel zu groß und also die von der Wahrscheinlichkeit her nur. Es tangiert mich halt nicht, es bringt mir halt nichts. Weißt du, eine Kaulquappe auf der Venus ist halt eine Kaulquappe auf der Venus. Ich lebe hier trotzdem noch meine 30 Jahre und dann sage ich tschö. Die Kaulquappe auf der Venus ist mir scheißegal. Was mir nicht scheißegal ist, ist, wenn plötzlich hier so ein, weiß ich, wenn die kommen. Ja, wenn ein Raumschiff kommt und sagt blablabla und die haben irgendwie irgendwas Geiles. Dann sage ich, okay, das ist ja, weißt du, ich will.
Die hat was Geiles.
Wenn ich von außerirdischem Leben rede, da müssen wir uns einfach mal drauf einigen, dann rede ich nicht
aber guck mal,
von Plankton in 100 Lichtjahren Entfernung. So toll das ist, zu wissen, dass es da einen habitablen Planeten gibt oder so. Das ist nicht das, was ich meine. Was ich meine, ist ein.
Aber guck mal, stell dir mal vor,
hochentwickeltes Leben,
mit dem
wir jetzt traden können, austauschen können,
die
uns jetzt erklären, wie wir durch Wurmlöcher
reisen. Mega geil, so aber krass. Es passiert irgendwie weltweit, also verändert die Menschheit komplett, auch innerhalb kürzester Zeit.
Ja,
innerhalb sowas. Kürzester Zeit so. Und dann werden von dieser intelligenten Spezies sozusagen, bauen die auch so Zentren auf, womit die uns mal so grunddurchchecken medizinisch und auf ihren Standard heben. Weißt du, letztes Mal saßen wir und du hast gesagt, ey, dein Arzt darf auf keinen Fall jünger sein. Weißt du, ja, was ich meine?
Exakt.
Ja, und jetzt hast du da irgendwie, keine Ahnung, einen mit 12 Armen oder sowas, aber der aber mega smart ist. Also, weißt du, was ich meine? So, wie hoch ist deine Bereitschaft? Und von mir aus, die sagen halt, ey, du hast keine Leiden mehr, aber dir wachsen dann vielleicht auch irgendwie 8 Dinger aus dem Ohr oder keine Ahnung was, aber das ist smart irgendwie. Wie bereit wären wir, unsere DNA, das, was wir halt dann als natürliche Wesen sind, zu verändern. Also weißt du, was ich meine?
Jeder Mensch für sich selber muss das entscheiden.
Ja,
ich würde es machen und vermutlich würden wir dann eine Zeit lang parallel existieren miteinander. Dann würde die Entwicklung so rasant auseinandergehen zwischen den alten Menschen und den hochentwickelten Neuen, dass sie irgendwann sagen, okay, wir hauen ab. Ich ziehe aus dem Haus. Ich erlebe jetzt die Freuden der multidimensionalen Existenz oder was auch immer. Und dann ist der Mensch wieder alleine und fragt sich dieselben Sachen, weil in 2-3 Generationen so, und dann geht der Zyklus von vorne los. Aber ich habe neulich, nur ganz kurz, diese Alien-Geschichte, das ist ja, wir haben ja auch ein paar Almost Dailies da häufiger mal drüber gesprochen. Und es ist ja,
schon lange
für jedes. Aber das ist halt wirklich interessant. Ja. Man kann ja ab und zu mal so Updates geben, weil es ist ja schon so, dass viele dass es immer mehr so Leute gibt, die irgendeinen Background haben und dann sich hinstellen und sagen, das und das ist passiert und so weiter. Und das muss natürlich noch gar nichts heißen, das ist noch kein Beweis oder so weiter, aber es hält diese Diskussion halt am Leben, weil immer mehr Leute gefühlt kommen und irgendwas erzählen. Und neulich habe ich eine interessante Theorie gelesen, die ich spannend finde, zum einen mir vorzustellen, dass es so ist, aber zum anderen auch, und das ist ja immer so mein zweiter Erzählstrang, ist, dass sich so eine Religion bildet, dass die ersetzt, was wir uns vorher so für Bilder gemacht haben, die in der Zeit, wo sie entstanden sind, die Lebensrealität der Leute abgebildet hat. Und jetzt entwickelt sich eine neue Religion, die im Prinzip ähnliche Ansätze hat, aber die das neu erklärt, die für uns vielleicht eher verdaubar sind, weil sie nicht mehr so weit weg sind. Und da gibt's jetzt, habe ich schon neulich gelesen, weil viele von diesen Whistleblowers, David Grusham, wie sie alle heißen, die reden ja so von Interdimensionalität, also dass die gar nicht von einem anderen Planeten kommen, oder sondern in einer anderen Dimension, also zum Beispiel in der vierten Dimension existieren. So, ne? Und jemand schrieb dann, dass wenn wir sterben, dass es eine Seele gibt, aber die Seele geht dann sozusagen eine Dimensionsebene höher. Sie verlässt den Körper, der wird dann nicht mehr benötigt in dieser vierten Dimension, sondern geht eine Dimension höher. Und das ist so eine...
Bedeutet das konkret?
Naja, das bedeutet, dass, weil es gibt ja auch so diese Geschichte, für alle, die das nicht irgendwie verfolgen, weil sie es...
Was geht in dieser vierten Dimension dann?
Ja, das weißt du nicht, das kannst du in der dritten Dimension überhaupt nicht verstehen, weil unsere Gehirne dafür nicht ausreichen, sich das vorzustellen. Aber was ich meine ist, ich sag gar nicht, dass das so ist oder dass ich glaube, dass das so ist. Ich meine nur, dass das dieselben Gedanken sind, die eine Religion hervorgebracht hat.
Mit Gott.
Vor 1000 Jahren.
Himmel,
nur, genau, ja. Die Seele verlässt den Körper, es gibt einen Ort, wo sie hingeht. Und jetzt ist die Erzählweise, okay, pass auf, gibt ja auch dieses, dass der Körper ein Behältnis für die Seele ist. So, das ist ja auch das, was viele von diesen Alien-Leuten sagen, dass sie, wenn sie angeblich entführt worden und so weiter, dass die Außerirdischen sehen den menschlichen Körper nur als ein Vehikel oder als ein Raum für die menschliche Seele, ein Behältnis für die menschliche Seele. Und dann verlässt die Seele dieses Behältnis und kommt in die höhere Dimension. Und das ist ja das Gleiche wie eine Himmelsfahrt. Die Seele fährt in die nächsthöhere Dimension. Und das ist einfach eine Religion, die gerade entsteht.
Ja. Ich neulich bei Reddit habe ich gesehen, den South Park Sketch zu Scientology.
Ja.
Wo dann auch drunter stand, das ist übrigens wirklich die Geschichte von Scientology. Ja. Nur, dass sie das in South Park sozusagen dargestellt haben. Am Ende, ich habe die ganze Folge nicht gesehen, nur diesen Sketch der Geschichte von Scientology. Also, das ist einfach nur Zynismus, das ist Satire irgendwie, weil das, du könntest genau das, was du gerade gesagt hast, halt auch so ausdrücken, also auch so kleiden, auch so, ich habe das schon wieder alles vergessen mit irgendwie dem Typen, der das irgendwie gefunden hat und irgendwie auch mit Außerirdischen, die gelandet sind und ihre Seelen und das irgendwie klang das ähnlich.
Ja, stell dir mal vor, Mensch, stimmt das?
Geil
wäre das denn?
Wenn du einfach zurückkommst als so ein 1000-Jähriger, und einfach versuchst, junge Highschool-Girls zu bangen.
Ja.
So wie
Fourth Dimension.
Robert Pattinson. Ja, wir werden das Alien-Problem nächste Woche lösen.
Mit KI
und Nanotechnologie. Es ist immer wieder ein spannendes Thema, weil es so, dass es so ein Mindfuck einfach ist. Aber es ist auch schön, da immer wieder drüber nachzudenken. Das finde ich ja immer das Schöne an diesem ganzen Thema, ist dadurch, dass wir bei so vielen Sachen wissen wir, was stimmt und was nicht. Mhm. Aber bei dem Thema, egal welchen Wissenschaftler, egal woher, keiner kann es sagen. Und das gibt so viel Raum für eigene Interpretationen, Fantasien, Spekulationen. Und mir gibt das immer so ein Stück Hoffnung.
Hoffnung? Ja. Hoffnung, weil potenzielle Veränderung. Und die kann ja auch gut sein.
Ja. Also das einfach, ob du nennst Himmel, nennst was weiß ich, sich auflösende Elemente, nennst vierte Dimension, was immer es auch ist. Irgendwie ist das so eine gewisse Hoffnung, dass da noch ein größeres Ganzes, irgendein Gedanke und nicht eine komplette Randomness, die einfach kurz da ist und wieder weg ist, und sondern dass da irgendwas noch ist. So, deshalb fasziniert mich auch immer dieses Thema, weil wir offensichtlich an unsere Limits kommen, und das ist ja spannend.
Ja, da könnten wir jetzt noch eine Stunde weiter drüber reden. Da liegen mir auch ein paar Sachen auf der Zunge, aber wir sparen uns das einfach fürs nächste Mal.
Wir sparen es auf und sagen Dankeschön für alle, die in den Supporters Club kommen. Und ich weiß, ist nächste Woche Simon wieder dabei beim Alien-Thema?
Mal gucken.
Es wäre schon wichtig.
Wenn wir jetzt sagen, wir machen Aliens, ist er da.
Den neuesten Stand zu kriegen.
Ja, ach ja.
Also in diesem Sinne, nächste Woche wird es wieder heiß hergehen. Vielen Dank für den Support. Macht's gut.